Mein Gott, 2 Stunden. Jetzt haben wir sogar die Schallmauer das erste Mal durchbrochen. Wo soll das noch hinführen? Aber ich kann da ehrlich gesagt nichts dafür. Frank Carstens, ich habe so oft Minden für Sky kommentiert, jedes Mal mit ihm vor den Spielen noch gequatscht. Das ist einfach so ein zugänglicher Typ, der dich so in seinen Bann zieht, so viel über Handball zu erzählen hat. Naja, schön, dass ihr dabei seid übrigens bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Wenn ich nicht gerade ein Aufnahme-Headset auf habe und stundenlang über Handball spreche, dann habe ich ein Kommentatoren-Headset auf und rede auch stundenlang über Handball oder Fußball bei Sky. Da kommentiere ich die beiden Sportarten. Ja, wir saßen da, Frank Carstens und ich, hoch über der Halle in Minden, der Kamperhalle, in den ehemaligen Logen. Kennt ihr vielleicht, wenn man da hochschaut vom Spielfeld aus, sind die so verglast. Und ja, da wird man auch fast ein bisschen rührselig, denn das war eine der letzten Gelegenheiten. Nach dem Spiel gegen Flensburg war das. Das war das 7. letzte Spiel voraussichtlich, was es jemals in der Kamperhalle gegeben hat. Über diese Thematik. Wie geht's da weiter in Minden? Wo soll neu gespielt werden? Und wie beschäftigt das Frank Carstens? Darüber haben wir gesprochen. Er gibt, finde ich, tolle, tiefe Einblicke in die Trainerarbeit, hat ja bei 3 verschiedenen Vereinen schon in der HBL gearbeitet, gehört seit 10 Jahren zum Inventar, könnte man so sagen, Hannover, Magdeburg und Minden, da kriegen wir einen tollen Einblick. Er war vor 10 Jahren damals Bester in seinem Trainerlehrgang und ganz spannend, Markus Bauer war in dem gleichen und der hat das erstmal schön eingeordnet und ihn schön eingenordet, dass das alles noch gar nichts zu heißen hat. Nette Anekdote. Frank Carstens erzählt uns, warum das für ihn irgendwie das Größte ist, wenn ein Talent so gut wird, dass er für andere Clubs interessant wird und dass er sich da gar nicht groß ärgert, wenn die Talente dann abhauen. Warum er Selbstgespräche auf der Bank führt, wie das damals ging, gleichzeitig Trainer beim großen SCM zu sein, aber auch Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Und dass sie im Osten übrigens schon wissen, dass Handballtrainer ein Fulltime-Job ist, das im Westen aber irgendwie noch nicht ganz so angekommen ist. Ganz spannend. Wobei ihm der Spaß aufhört, auch darüber haben wir gesprochen. Disziplin, Stichwort, habe ich fast Angst bekommen, ehrlich gesagt, so ernst, wie er mich da angeschaut hat. Und für die Info müsst ihr bis ganz zum Schluss hören, war, glaube ich, wirklich die letzte Frage. Da hat er nochmal einen rausgelassen, dass es einen großen Traditionsverein im hohen Norden gibt, den er gerne irgendwann mal trainieren würde und warum das so ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit der längsten Ausgabe von Hand aufs Herz. Wir haben mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt und das liegt einzig und alleine an Frank Carstens. Ja, es ist inzwischen die 17. Folge. Aber doch gibt's bei Hand aufs Herz, natürlich, ist ja noch ein junger Podcast, immer noch sowas wie Premieren, denn das erste Mal haben wir einen aktiven Liquimole HBL-Trainer bei uns. Frank Carstens, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, hallo.
Wir sitzen jetzt gerade in der Kamperhalle, hoch oben drüber, schauen aufs Spielfeld hinab, nach dem Spiel gegen Flensburg, was gerade zu Ende gegangen ist. Ihr habt's am Ende mit 4 Toren verloren, es hätte gefühlt aber auch mindestens unentschieden ausgehen können, oder täusche ich mich da?
Ja, also aus unserer Sicht, aus der Perspektive jetzt, natürlich ist die Emotionslage ungefähr so, dass es auch gerne hätte unentschieden ausgehen können oder dass wir etwas verdient gehabt hätten. Aber letztlich ist natürlich der Sieg heute für Flensburg, wie so oft in solchen Situationen, dann eben auch natürlich berechtigt und verdient. Sie haben einfach diese 1-2-3 Aktionen etwas cleverer gestaltet, die den Unterschied dann ausgemacht haben, sowohl defensiv als auch offensiv. Torwartduell leicht gewonnen so und damit... ja, ist das dann ja einfach auch erledigt. Das Spiel ist gewonnen für Flensburg und wir müssen uns aufbauen. Wir haben jetzt eine schwierige Aufgabe gegen Nordhorn und da geht es natürlich viel mehr darum, noch in die Punkte zu kommen und einen Konkurrenten unten auch wieder zu distanzieren. Mhm. Aber heute oder gerade auch in unserer besonderen Situation ist es natürlich so, dass jedes Spiel hier zu Hause jetzt nochmal abgefeiert werden wird und natürlich so eine Riesengelegenheit dann gegen den deutschen Meister zu spielen, ja, einfach auch genutzt werden muss. Egal, wie es dann am Ende ausgeht mit dem Ergebnis, aber es muss ein emotionales Spiel werden. Das war unsere Vorgabe heute oder unser Ziel heute.
Wir sind in etwa 1 Stunde nach dem Spiel, aber du sagst schon, das ist jetzt alles schon abgehakt, das ist schon aus den Köpfen oder wie?
Ja, also zumindest bemühe ich mich darum, möglichst schnell wieder nach vorne zu gucken, weil ich sehe heute bei meinem Team, natürlich kann man immer Dinge verbessern, es gibt immer Details, die man besser machen kann, aber ich bin grundsätzlich mit der Leistung unterm Strich hier absolut zufrieden. Mhm. Ich würde jetzt nicht rückblickend auf dieses Spiel die nächste Trainingswoche gestalten, mhm. sondern ich würde absolut nach vorne gerichtet auf, oder ich werde absolut nach vorne gerichtet auf das Nordhorn-Spiel die Trainingswoche gestalten. Darauf wird alles ausgerichtet sein. Wir werden in diesem Spiel natürlich nochmal oder hundertprozentig All-In gehen, um eben uns maximal dort auf Nordhorn einzustellen. Und das erwarte ich natürlich von meinen Spielern auch. Also, dass wir möglichst schnell das jetzt hinkriegen, dort umzuschalten. Vielleicht ist da mehr der Wunsch der Vater des Gedanken, der natürlich morgen früh um 4, ja. Wenn ich aufwache oder um 5, keine Ahnung, wenn ich dann vielleicht nicht durchschlafen kann, dann wird ein Gedanke an das Spiel nochmal kommen. Diese Flashbacks, die sind natürlich da, ist keine Frage.
An was denkt man da dann? Was wäre so ein Flashback? Ein verworfener Wurf, eine Parade, die gefehlt hat?
Das ist wahrscheinlich bei den Spielern so und bei dem Trainer ist natürlich dann die Situation, wo habe ich Fehler gemacht? Ah, okay. Ich mache natürlich auch eine Menge Fehler in so einem Spiel, ich muss viele Entscheidungen treffen und die sind natürlich auch nicht immer alle richtig, das ist auch klar.
Also mal ein Wechsel oder so oder Spielzugansage, ja, sowas?
Genau, ein Wechsel, ein Spielsystem, ein Deckungswechsel, was wäre eine Alternative gewesen, in welcher Situation, ne? Also wo habe ich mir bestimmte Dinge gedacht, die sind aber dann nicht so eingetreten, ob der Intervention, die ich gemacht habe und was wäre eine Alternative gewesen, nicht? Also und das sind natürlich Gedanken, die kommen dann gerne morgens früh. Ja. Ja, so als erstes, so wie für jeden anderen Menschen wahrscheinlich auch. Jeder verarbeitet da ja nochmal seine Erlebnisse nach und so ist es bei mir auch. Aber nochmal grundsätzlich mit den allermeisten Dingen, die heute passiert sind, vor allen Dingen natürlich mit der wirklich fantastischen Deckungsarbeit, die wir geleistet haben über 60 Minuten, auch wie mutig wir das angegangen sind. Damit bin ich super zufrieden, denn die Flensburger wussten genau, was sie erwartet. Die letzten Spiele waren alle relativ eng zwischen ja. uns. Also die waren mit Sicherheit hundertprozentig vorbereitet auf das, so wie ich Mike kenne. Und ja, dass wir es dann trotzdem hinkriegen, diese Ballverluste bei ihnen zu provozieren, das macht mich da natürlich auch schon stolz mit unserer Mannschaft. Denn ja. Wenn man sieht, dass ein Savas eigentlich in seiner gesamten Karriere kaum verteidigt hat, oder wenn er verteidigt hat, dann gehörte er sicherlich nicht zu den stärksten Verteidigungsspielern in seinen Mannschaften. Ja. Dann muss man sagen, hat er heute wirklich eine fantastische Deckungsleistung gebracht.
Ja. Du hast vorhin schon mal ganz kurz angerissen, dass jetzt jedes Spiel ein sehr besonderes ist. Die meisten hier Hand aufs Herz sind ja fachkundige Hörer, aber wir wollen noch mal alle abholen. Es ist so, dass die Kamperhalle, in der wir gerade sitzen, es gab jetzt die Woche einen Beschluss, dass es zum 31.12.2019, also Ende dieses Kalenderjahres, Ende sein würde. Damit wäre das Spiel gegen Flensburg jetzt das siebtletzte in der Bundesliga gewesen, was hier jemals gespielt wird. Ja, und dann gibt es Zukunftsszenarien wie, so wie man hört, erstmal nach Lübbecke für ein halbes Jahr, dann hoffentlich eine temporäre Halle und dann so weiter und so weiter. Mal sehen, es wird auf jeden Fall spannend und hoffentlich irgendwann eine neue Multifunktionsarena. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen abgedeckt. Was mich interessieren würde, ist, wie geht's dir denn damit? Du bist ja hier inzwischen, du warst als Spieler hier bis jetzt schon eine ganze Weile, seit 2015, wenn ich richtig bin, als Trainer hier, fest verwurzelt. Du bist einer, der für GWD jetzt steht in den letzten Jahren wie kaum ein anderer, speziell seit dem Wiederaufstieg. Wie geht's dir mit dieser Hallenthematik, zu wissen, das ist hier bald alles nicht mehr so?
Also erstmal ist interessant, wie du das zusammengefasst hast. Das stimmt tatsächlich so. Ja. Also für jemanden, der von außen kommt, gut recherchiert. Aber wie geht's mir damit? Also in den letzten Wochen, also bis jetzt zu dieser finalen Nachricht, hatte ich sehr großen Optimismus und auch große Gelassenheit, weil es natürlich hier in Minden schon immer mal irgendwelche Schwierigkeiten gab. Als ich Spieler war, mussten wir auf Gehälter verzichten, standen mit großen Schulden da, wir hatten wirtschaftliche Schwierigkeiten, immer, über all die Jahre. Und es gab immer relativ große Unsicherheit, wie es so weitergehen würde. Das hat sich dann gelegt und dann gab es natürlich sportliche Probleme auch. Der GWD hat dann in der Zeit, nachdem ich gegangen bin oder in der mittelfristigen Zeit danach, immer wieder Schwierigkeiten gehabt mit Abstiegen, also mit der sportlichen Situation insgesamt. Insgesamt von 2010 bis 16 drei Jahre in der zweiten Liga verbracht. Das war sicherlich kein Ruhmesblatt, weil da waren die wirtschaftlichen Themen eigentlich schon gelöst, mehr oder weniger. So, und wenn man das sieht, dass solche Themen immer gelöst worden sind, dann hat man eigentlich eine gewisse wie soll man sagen, also ein gewisses Zutrauen auch und einen gewissen Optimismus, dass diese Stadt, die und auch dieser Kreis der ja für Handball steht wie vielleicht kein zweiter in Deutschland, der Mühlenkreis absolut beinhaltet, mit Lübbecke, Minden, eben zwei, ja, wie soll man sagen, also wirklich, da passt einfach der Begriff auch Traditionsvereine schon, ist schon fast zu klein dafür. Also hier wird Handball wirklich gelebt in diesem Kreis und ja, wenn die es nicht wollen, wenn die es nicht hinkriegen, dann wird's, dann verstehe ich die Welt nicht mehr sozusagen. Ja, und das war eigentlich meine Einstellung bis zu dieser finalen Entscheidung oder vermeintlich finalen Entscheidung, so scheint es ja jetzt zu sein. Ja, und das ist natürlich nicht schön. Das ist ganz klar. Also da kriegt man natürlich dann auch so, da kommen dann so Gedanken auf, ja, wie geht's hier weiter? Wie schaffen wir es, dass der Club trotzdem konkurrenzfähig bleibt? Denn die Einnahmen hier zu Hause sind natürlich wichtig und die Gelder, die hier generiert werden bei den Heimspielen, sind wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Auswärtsheimspiel in Lübbecke eine andere Summe unterm Strich dasteht, ja, und zwar eine kleinere.
Klar,
zum Beispiel. Ja. So, weil natürlich.
Und allein auch vom Feeling her, ne? Man spielt in der Halle des Erzrivalen. Ist ja irgendwie allein schon komisch.
Ja, wie sagte unser kaufmännischer Geschäftsführer, ne? Die Dortmunder müssten auf Schalke spielen, ja, und umgekehrt. Und
komplett undenkbar.
Mike Machulla sagte gerade, das ist ja so, als wenn wir in Kiel spielen müssten.
Ja.
Und das ist natürlich unvorstellbar letztlich in diesen Sphären. Ich selber habe damit jetzt gar nicht so ein wahnsinnig großes Problem. Also für mich ist eher wichtig, was bedeutet das denn im zweiten, dritten Schritt sozusagen? Also wie entwickeln sich die wirtschaftlichen Zahlen? Mhm. Ja, wie ist es organisatorisch zu machen? Und natürlich, wie regeln wir unsere Trainingsarbeit, unsere tägliche Trainingsarbeit? Denn natürlich
ist ja eure Trainingshalle auch. Ja.
Hier trainieren wir die meiste Zeit. Hier haben wir auch für die Qualität unseres Vereins und unserer Mannschaft und unserem Stellenwert in der Bundesliga haben wir hier eine ziemlich gute Infrastruktur, ein ziemlich gutes Trainingszentrum. Wir haben hier einen Schwimmbad dran, Saunabereich, einen Athletikraum, den wir ganz alleine ausgestattet haben oder den wir größtenteils ausgestattet haben, aber den wir bestimmt haben, wie er jetzt aussieht. Wir haben hier zwei Hallen nebeneinander. Also nebenan ist noch eine Trainingshalle. Wir haben ein Weserstadion hier nicht weit weg, also eine Leichtathletikanlage. Wir haben eine Laufbahn hier in der Halle mit drin. Also wir haben wirklich, ich glaube, außer Magdeburg gibt es nicht so viele Orte vielleicht, die ähnlich ausgestattet sind. Zumindest was die Kompaktheit angeht. Ja, wir sind ja sehr eng bei, wir haben hier super kurze Wege und ja, können eigentlich immer hier trainieren. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und wenn das nicht mehr so gegeben ist, dann überlege ich mir natürlich schon, wie können wir das auffangen? Das ist aber vermutlich das kleinste Problem. Ich glaube, das größte Problem wird die wirtschaftliche Differenz. Ja.
Sprichst du viel mit, du hast Kalusche schon angesprochen, euer kaufmännischen Geschäftsführer, dann gibt es noch den sportlichen von Bären. Mhm. Sprichst du mit den beiden viel darüber? Seid ihr da im Austausch oder ist das jetzt erstmal Anführungszeichen deren Problem und du machst das Sportliche mit der Mannschaft?
Also natürlich haben wir am Anfang da als diese Diskussion so aufkam, als der Landrat hier dann sagte, zum 31. Oktober muss schon zu sein, das war natürlich dann ein absolutes Horrorszenario, weil es auch sehr, sehr überraschend kam tatsächlich für uns, weil es so präsent eigentlich nie war, dieses Thema. Da haben wir schon uns intensiv ausgetauscht und dann kam eben diese Phase, wo ich sage, okay, das kriegen die schon hin. Also wenn die es nicht hinkriegen, wer soll es hinkriegen? Mhm. Ja. Und jetzt haben wir natürlich wieder eine andere Situation, waren aber jetzt kurz um das Spiel herum. Also wir haben das ja auch erst am Freitag erfahren. Insofern, also wir haben da nicht mehr Informationen gehabt als jeder andere. Also ich glaube, am besten sind dort die Journalisten vom MT, also vom örtlichen Blatt hier informiert. Genau. Die wissen wirklich alles und jede Strömung, jede Regung um dieses Thema, weil die natürlich auch mit wirklich allen sprechen und das kriege ich so gar nicht mit, aber na klar, die Basisinformationen, die haben wir und die Sorgen, die müssen jetzt sicherlich auch mal besprochen werden mit dem Team, aber das war bis zu diesem Spiel, glaube ich, noch nicht so präsent, dass wir uns darauf sozusagen stürzen mussten oder dass wir es berücksichtigen mussten.
Ja, alles noch sehr frisch.
Genau.
Brandschutztechnische Gründe, das habe ich übrigens noch vergessen, das ist übrigens der Grund, warum hier nicht mehr weitergespielt werden kann, würde Millionen kosten, das wieder aufzumotzen und das ist halt ein Problem, weil dafür baut man dann vereinfacht gesagt lieber eine ganz neue Halle, so ungefähr.
Ja, es ist eben, genau, die Sanierung soll unwirtschaftlich sein und man hätte dann eben immer noch unser Schmuckkästchen hier, denn das muss man ja auch sagen, wenn man sich so andere Hallen anschaut, dann haben die natürlich ganz andere Spieltagspräsentationsmöglichkeiten. Ich habe jetzt die Vorteile gepriesen der Trainingshalle, der Trainingsmöglichkeiten, die sind auch super.
Ja.
Also da haben wir wirklich keine Sorgen. Aber klar, in der Spieltagspräsentation gibt es modernere Hallen, das ist ja keine Frage.
Wenn man an den Europaplatz 1 in Kiel denkt, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ja, oder auch die GTEC Arena in Magdeburg oder selbst Wetzlar hat eine ganz tolle Halle, finde ich. Also ja, das ist ja, wäre, glaube ich, auch für unsere Stadt eine tolle Arena, die hier gut herpassen würde, die den Leuten, glaube ich, auch gut gefallen würde.
Jetzt hast du wirklich schon eine Frage beantwortet, die eigentlich erst in der dritten Rubrik dieses Podcasts kommen soll, aber ich werde sie trotzdem nachher nochmal stellen, sonst komme ich nicht auf meine 7 Fragen. Gut. Wenn wir das Hallenthema zumachen, kommen wir so ein bisschen mal ich fange jetzt mal an mit deiner Mindener Trainerzeit. Du warst davor auch schon Trainer in Aurich, dann deutscher Nationaltrainer, parallel zu deiner Arbeit in Magdeburg, ja. Jetzt bist du seit 2015 bei GWD hochgeführt aus der zweiten in die erste Liga. Wie schaust du so auf diese Zeit zurück, die du insgesamt in Minden verbracht hast? Als Trainer meine ich jetzt, als Spieler warst du ja auch schon mal da.
Erstmal muss ich sagen, eine wichtige Station hast du vergessen mit Hannover.
Ja, die auch in die erste Liga hochgeführt.
Ganz wichtiger Platz. Ja. Ich sage immer, ohne den Aufstieg mit Hannover, der extrem spektakulär zustande kam, am Ende mit einem letzten Freiwurf in der letzten Sekunde im Relegationsspiel. Ohne den wäre ich nie Bundesliga-Trainer geworden. Oder wären wir ja nie, würde wahrscheinlich nie hier sitzen unter diesen Voraussetzungen. das war ein Wahnsinnsmoment. Und deswegen ist die Station natürlich super wichtig. Ja. Denn in Hannover ist ja mittlerweile auch unglaublich viel passiert. Und das war letztlich nicht der Anfang, aber natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt auch für diesen Verein. Und das war ja auch natürlich wichtig da damals. Wie beurteile ich meine Zeit jetzt hier in Minden? Also klar, erstmal ist es erstmal so, dass ich natürlich schon relativ lange jetzt hier bin. Also für einen Trainer ist natürlich in der ersten Liga fast 5 Jahre jetzt oder 4,5 Jahre im Moment. Schon sehr, sehr lange Zeit, das ist gar keine Frage. Und wir haben es in dieser Zeit, Stand heute, erstmal geschafft, dass dieser Club zumindest mal sportlich in der Bundesliga etabliert ist. Ja, wir haben eigentlich nie nach dem Wiederaufstieg etwas mit dem Abstieg zu tun gehabt. Wir waren nie in der Kategorie, dass wir wirklich bis zum letzten oder vorletzten Spieltag noch irgendwo um Punkte kämpfen mussten, um drin zu bleiben. Ja. Das war manches Mal auch dann nicht so schön, weil dann vielleicht der allerletzte Fokus fehlte so. Wir haben natürlich dann auch die Idee, natürlich unser Team weiterzuentwickeln und auch in der Tabelle nach vorne zu bringen. Das ist so der Grundtenor, der uns auch noch so ein bisschen, der uns auch noch fehlt. Also wir brauchen auch unbedingt jetzt mal einen einstelligen Tabellenplatz, weil eigentlich haben wir es drin. Ich bin der Meinung, im letzten Jahr und auch in dieser Saison haben wir das vom Potenzial grundsätzlich her mal drin, auch wenn wir alle etwas skeptisch waren zu Beginn der Saison, weil wir natürlich viele junge Leute dazugeholt haben oder Leute dazugeholt haben, die eigentlich noch nicht in der Bundesliga zumindest nicht etabliert waren oder noch gar nicht gespielt hatten, und damit ein Niveau hinzubekommen, was dann sofort funktioniert. Da haben wir auch schon damit gerechnet, dass wir eher in der zweiten Hälfte punkten würden oder eben zumindest dann besser werden würden. Jetzt sind wir eigentlich gezwungenermaßen durch die Verletzungen des gesamten Innenblocks mit der Achse oder der Innenachse, wenn man so will. Espen Christensen, Magnus Güllerud und Alexander Pacivalo waren gleich zu Saisonbeginn alle drei gleichzeitig verletzt. Und das hat uns quasi unserer DNA beraubt, unserer gesamten Spiel-DNA.
Also dein Torwart, dein Rückraum Mitte und dein Abwehrchef und erster Kreisläufer.
Genau, so ist es. Und diese Leute waren alle parallel weg, sodass wir mit 9 Spielern auf diesen Positionen gespielt haben. Und das hat dann relativ gut geklappt. Wir sind da relativ schnell in Punkte gekommen.
Jetzt wird hier gerade, ich muss mal das Licht anmachen, ich hoffe, das geht. Jetzt wurde hier gerade so eine Plane runtergelassen. Oh nein, hier ist kein Licht. Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Naja, gut, wir sehen uns ja noch einigermaßen.
Hauptsache, du kannst lesen,
das passt jetzt doch. Ja, das ist zum Glück beleuchtet hier. Gut, dass ich es nicht ausgedruckt habe, sondern auf dem Tablet habe. Gut, okay.
Gemütlich.
Lichtquelle suchen wir uns dann gleich.
Gleich. Ja, also ich denke, wir haben einen ordentlichen Weg hinter uns gebracht. Ja, das muss man klar sagen. Wir sind in der zweiten Liga natürlich souverän aufgestiegen, hatten da jetzt, glaube ich, 4-5 Spieltage vor Schluss schon durch mit allem, haben dann den Klassenerhalt in jeder Saison sehr frühzeitig geholt und damit vor allen Dingen unser Team weiterentwickeln können. Denn die Vertragsgespräche laufen ja meistens in der ersten Hälfte der Saison. Und wir waren grundsätzlich mit guten Starts eigentlich in der ersten Hälfte der Saison immer dabei, sodass die Spieler, die Berater alle geglaubt haben, okay, die schaffen das wohl. Und die sind nächstes Jahr dabei. Das heißt, wir hatten eine gewisse Planungssicherheit für die erste Liga. Und das war die Grundlage für die Entwicklung, die GWD jetzt genommen hat. Denn als ich kam, haben wir ein Durchschnittsalter gehabt von 29 Jahren. Ui. Und die Leistungsträger waren 35 und älter. Ui, okay. Ja, so, und heute haben wir das zweitjüngste Team der Liga, wenn man den Gesamtkader nimmt. Wir haben aktuell noch in keinem Spiel oder noch kein Spiel gespielt, wo wir nicht die jüngere Mannschaft waren. Mhm. Ja, also da haben wir schon einiges verändert und diese Spieler haben natürlich auf der einen Seite ein großes Potenzial, aber eben natürlich auch immer mal wieder den einen oder anderen Rückschlag dabei und die ein oder andere, ja, nicht unbedingt verlässliche Leistung, die da drin ist, sondern man muss da jeden Tag arbeiten. Man muss ihnen viele Chancen geben und viel Rückmeldung geben und immer wieder auch ja, mit ihnen jeden Tag in der Halle stehen, um sie dann auch wirklich dahin zu führen, dass sie dann für die Top-Clubs auch interessant sind. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir sehr viele Spieler haben, die in einigen Jahren ganz woanders spielen werden. Mhm.
Du hast also Michalczyk, wahrscheinlich so das Paradebeispiel, der jetzt 22, glaube ich, ist. Du hast einen sehr spannenden Rechtsaußen, auch wenn der jetzt nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommst, aber mit Kevin Gülliksen, der, glaube ich, auch 22 ist. Juri Knorr wird inzwischen, glaube ich, fast jedem Handballfan was sagen mit seinen 19 Jahren. Siehst du dich auch so als Ausbildungstrainer? Es hat ja auch irgendwie was Doofes, immer wieder seine besten Jungs zu verlieren nach einigen Jahren.
Oh, das sehe ich ganz anders. Ja? Das ist eine Wahnsinnsauszeichnung. Also ja, wenn es wirklich so kommt, das müssen wir erstmal abwarten. Bisher hatten wir noch nicht so viele Spieler, die wirklich dann zu sehr, sehr guten Clubs gegangen sind. Zu Top-Vereinen gegangen sind, sondern bisher war es ja so, dass wir den Kader erstmal umgebaut haben, damit wir diese Potenzialspieler überhaupt verpflichten können. Mhm. Ja. Und ich empfinde das als erstmal als eine Kernaufgabe überhaupt der gesamten unteren Hälfte der Bundesliga. Es ist natürlich für ein Champions League Team oder für ein Team wie Magdeburg, Melsungen oder auch Berlin schon super schwierig, dort unter dem Erfolgsdruck, unter dem Ergebnisdruck vor allen Dingen, der dort herrscht, jungen Spielern die Chance zu geben, in der Bundesliga zu spielen. Mhm. Das ist nicht einfach, denn der Trainer hat natürlich immer wieder die Aufgabe, Spiele zu gewinnen. Und wenn das nicht gelingt und zuverlässig gelingt, ja, dann ist er nicht derjenige, der diese Leute ausbildet, sondern dann wird es irgendjemand anders werden. Und das ist natürlich ein Problem, was gerade in der oberen, also bei den oberen 6 Mannschaften, sag ich mal, ja auch augenfällig ist, dass dort sehr, sehr wenig Spieler Fuß fassen als erste Station, ich sag mal, aus der A-Jugend kommend und sofort zu einem solchen Club zu gehen, ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. Insofern ist die Region dahinter, zu der wir uns auch zählen, immer eine spannende Adresse für Junioren-Nationalspieler, für talentierte A-Jugendliche, weil sie einfach bei diesen Vereinen natürlich eher mal die Chance bekommen, dann auch wirklich auf dem Feld zu stehen und Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und vor allen Dingen auch, und das ist der zweite große Vorteil, den wir haben gegenüber den Champions League und Europacup Teams, dass wir richtig trainieren können. Das bedeutet nicht, dass die Trainer der Top-Mannschaft nicht richtig trainieren, sondern das bedeutet natürlich, dass wir einfach viel mehr Trainingseinheiten haben als diese Top-Vereine, die sich ja nur letztlich spätestens ab Herbst nur noch für Spiele vorbereiten. Und da ist natürlich ganz klar das Problem, dass die individuelle Entwicklung der einzelnen jungen Spieler, Juniorenspieler, der talentierten Spieler, ja, sehr schwierig ist. Also das ist, wie soll das noch gelingen? Ich glaube, selbst Alfred hatte kaum zu wenigen Zeiten, also Alfred Gisler ist ein Co-Trainer überhaupt, der mit der diese Arbeit vielleicht hätte leisten können. Mhm. Und auch der Co-Trainer ist aber ja bei dieser Taktung extrem eingebunden in die Spielvorbereitung. Ja. Da steckt unfassbar viel Arbeit drin, das wissen die wenigsten. Ich sage immer, im Westen, ich habe ja im Osten und im Westen gearbeitet von Deutschland, und am besten herrscht immer der Spruch, wenn man sagt, man ist Handballtrainer oder Trainer allgemein, dann kommen die Leute mal zu einem und sagen, Mensch, das ist schön, dass du dich engagierst, aber was machst du denn beruflich? Also die sind immer sehr verwundert, wenn man dann so erzählt, was da alles so an Arbeit hintersteht und wie viele Stunden man da wirklich zum Beispiel mit Videoanalyse verbringt. Also ein weiteres Problem ist da zum Beispiel das Finanzamt. Das muss man immer überzeugen davon, dass man ein Arbeitszimmer hat oder ein Büro braucht, ja, weil die natürlich auch glauben, der Trainer, der steht hauptsächlich in der Halle und alles andere ist eigentlich egal. Ja?
Jetzt immer noch? Ja, ist das inzwischen...
Ja, ich muss immer diskutieren. Also ich muss da jedes Mal, egal wenn ich den Ort wechsle, muss ich diskutieren mit dem örtlichen Finanzamt.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Die denken, okay, gut, das können aber keine Sportfachleute. Ich meine, also wenn ich mal an Fußball denke, wie sich da sind wir ja schon sozusagen ein bisschen weiter. Ja. Die haben ja inzwischen Trainerstäbe von, ich weiß nicht, ich glaube, die Bayern haben 14 Leute oder so und auch oder 16 sogar oder so. Ich weiß nicht. Jeder Bundesligist im Fußball hat einen zweistelligen Trainerstab. So weit sind wir im Handball leider noch nicht, aber auch das könnte ja irgendwann mal kommen. Das habe ich ja noch nie gehört, ey.
Naja, ja. Also die Diskussion gibt es auf jeden Fall. Und naja, da muss man halt dann immer wieder sich ein kleines bisschen behaupten. Aber wie gesagt, ich finde, dass wir mit Minden oder Clubs in unserer Region der Tabelle, ja, aus der, sagen wir mal, unteren Hälfte oder im unteren zwei Dritteln, dass wir einfach sehr geeignet sind für junge Spieler, ja. Weil wir eben diese zwei Vorteile haben. Erstens, der Ergebnisdruck ist ein bisschen anders, gerade wenn man dann im Mittelfeld der Tabelle unterwegs ist. Da gibt es nochmal Momente, wo man auch nochmal den jungen Spielern sehr leicht Chancen geben kann. Und wir haben mehr Gelegenheit, ein anderes Training zu gestalten als die Top-Teams.
Das wäre so eine schöne Headline gewesen. Carstens, Top-Trainer können nicht trainieren.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt.
Ich glaube schon, dass du es so gesagt hast.
Nein, ich glaube.
Du hast es nur sehr schnell erklärt.
die haben nicht diese Anzahl von Trainingseinheiten und naja, es wird da, glaube ich, ein bisschen schwierig dann.
Ja. Was ist für dich, also du hast schon erzählt, es ist eine große Aussehen, wenn ein Spieler dann mal den Schritt macht zu einem Top-Team. Ja. Was ist sonst das Reizvolle so an der Trainingsarbeit, generell aber speziell auch bezogen auf deine junge Mannschaft?
Das ist ein weites Feld. Entwicklung. Was ist die Motivation für den Trainer? Entwicklung ist natürlich eine Riesenmotivation. Also wenn man sieht, dass Spieler besser werden, Spieler Dinge dazulernen, neue Fähigkeiten entwickeln, kompletter werden insgesamt, dass Teams, also das eine ist das Individuelle, und dass Teams auch für mehr Situationen Antworten bekommen, mit denen man arbeitet. Also wir haben, als wir anfingen, konnten wir kein Tempospiel machen, weil wir, also als ich hierher kam 2015, hatten wir teilweise vier Abwehrangriffe. Wechsel. Und da wird es schwierig. Ja. Und da wird es schwierig mit Tempospiel und auch mit Rückzug. Ja? Okay. Das kann man sich ja vorstellen. Versteht man sehr schnell. Und dieses Ding zu entwickeln, heute gehören wir mit Sicherheit zu den besseren Tempospielmannschaften. Also wir haben ein schnelles Umschaltspiel, auch wenn wir heute nicht besonders effektiv waren, aber wir sind schon bereit, immer relativ schnell und relativ viele Abschlüsse auch zu nehmen. So, und das zu entwickeln, also zu sehen, okay, das, was wir uns vornehmen und das, was wir im Training machen, das sieht man dann irgendwann auch auf dem Feld, das hat etwas extrem befriedigend ist. Also das ist was total Schönes und es gibt viele Momente, wenn ein Spieler zum ersten Mal eine Aktion hinbekommt, die für ihn schwierig war, wo er hart kämpfen musste, um das zu lernen, und die gelingt uns. Sowas wie Sabas heute in der Verteidigung, ja, wo man viele, wo er Ballgewinne hat, wo er für Fehler beim Angriff sorgt und solche Dinge. Und wenn man genau weiß, dass Sabas sich eigentlich nur über Tore definiert, das ist sein Leben, ja, er will natürlich Tore machen, und wenn man dann sieht, mit wie viel Spaß er da verteidigt und diese Aufgabe annimmt, dann geht mir da das Herz auf. Also das ist etwas sehr, sehr Schönes und etwas, was, ja, also wo ich die Frage gar nicht verstehe.
Ne? Dafür hast du es aber sehr gut erklärt. Dafür, das ist eine unverständliche Frage.
Es gibt ganz, ganz tolle Momente. Ich habe als Mini-Trainer in Aurich gearbeitet und da habe ich einen Jungen gehabt, der
Minis sind so Achtjährige.
Ja, genau. Sieben, acht, so, da fangen die an. Da Aurich aber keine Ballsportgruppe davor noch hatte, waren da auch Fünfjährige. Ja? Also okay. Das ging von bis und naja, die kamen alle zusammen und zwei Jungs waren dabei aus einer Familie und die hatten noch einen kleinen Bruder und die Eltern fragten dann, ob der kleine Bruder da auch mit sitzen darf. Der konnte noch nicht, der konnte noch gar nichts. Also der hat noch Windeln getragen am Anfang, er hat noch mit Playmobil-Figuren gespielt. Und da bin ich auch 4 Jahre gewesen und nach 4 Jahren hat dieser Junge dann in einem Spiel sein erstes Tor erzielt. Also langer Weg, ich kürze das jetzt ab. Lange, war wirklich ein langer Weg. Moritz war ein sehr guter Verteidiger, aber mit Werfen hatte er es nicht so. Aber in dem Spiel ist der Ball reingegangen und der Junge hatte, das war ein Derby gegen den MTV Aurich, OAV Aurich gegen MTV Aurich. Die Halle war einigermaßen gefüllt mit engagierten Eltern auf beiden Seiten. Und Moritz hatte sein Tor erzielt und lief raus und hatte wirklich Tränen in den Augen und ich auch. Also es war einfach ein total schöner Moment, weil er lange gearbeitet hat, ne, und am Anfang nur mal einen Ball gegen die Wand geworfen und irgendwann hat er dann sein erstes Tor gemacht. Ja, ja. Und das sind Momente, die kann man nicht, das ist schön, das ist wunderschön. Ja, und cool. Das ist natürlich anders als hier. Ich gewinne auch gerne, also das ist auch schön, ja, also wenn man sieht, dass ein Plan funktioniert und wir können zum Beispiel in Berlin gewinnen, ja, dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Oder
eine der Überraschungen dieser Saison bisher,
genau,
überhaupt.
Ja,
ne?
Ja. Ich hab 10 Jahre gegen Berlin gespielt, ich habe noch nie ein Spiel gegen Berlin gewonnen, kein Freundschaftsspiel mit Magdeburg, gar nichts, nie irgendwas.
Okay.
Und jetzt das erste Mal in dieser Saison, das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, aber es ist halt die Bandbreite als Trainer, die es ausmacht. Auf der einen Seite ja, wahnsinnige Erlebnisse im Spitzensport, so Europacup-Spiele oder auch Spiele mit der Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga auf hohem Niveau, überraschende Siege, tolle Siege, tolle Leistungen oder eben auch Entwicklungsarbeit mit einzelnen Spielern. Das sind beides sehr, sehr, sehr befriedigende Dinge und beides kann man hier erleben.
Und Aurich, war das dann auch deine allererste? Also hast du so angefangen als Trainer mit den Minis oder?
In Aurich haben sie mich genötigt, dass ich diese Kinderspielgruppe übernehme.
Haben sie gut gemacht.
Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte als Trainer arbeiten unbedingt, das habe ich schon vorher. Ich habe meine erste Lizenz habe ich 93 gemacht und 96 bin ich dann angefangen, Teams zu trainieren. In Bremen noch als Spieler. Mhm. Habe ich parallel B-Jugend habe ich glaube ich, ja, C-Jugend und B-Jugend übernommen, dann in die A-Jugend damals noch Regionalliga geführt. Das waren so die ersten Schritte, wo das so ein bisschen systematischer wurde. Dann bin ich hier nach Minden und als Spieler habe ich das nicht mehr weiter verfolgt. Also da war ich Bundesligaspieler dann nochmal in der Zeit und da habe ich es nicht verfolgt. Also da habe ich dann keine Teams trainiert. Hatte aber immer großen Spaß an diesen Einsätzen in der Grundschule und so, die man dann so hat als Profispieler. Da wird man da irgendwo hingeschickt und muss dann ein paar Kinder begeistern.
So Grassroots pflanzen, ne?
Genau, das war toll. Also alles super. Hat mir viel Spaß gemacht, aber ich hatte eben keine systematische Geschichte. Und als ich dann nach Aurich zurückging, da war für mich klar, okay, da muss ich auf jeden Fall das ist auf jeden Fall meine Zukunft. Also das werde ich machen. Es war für mich auch immer klar, dass ich Trainer werden würde. Mhm. Also als 8-9-Jähriger schon war klar, dass ich da irgendwie was mache in dieser Art von Arbeit, aber natürlich nie auf dem Level. Also ne, bis vor ein paar Jahren hätte ich nicht geglaubt oder bin auch in den ersten Jahren total überrascht worden davon, wie schnell ich dann wirklich da reingekommen bin. Ich hätte gedacht, dass ich auf anderem Level arbeiten würde.
Aber als 8- oder 9-Jähriger hast du schon
Vater,
Trainer
vor mein Augen? Vater, naja, nicht Erfahrung, aber ich habe darüber nachgedacht.
Vor Augen,
ja. Also dass ich zumindest gemerkt habe, mein Vater hat Teams trainiert und hat dann tatsächlich mit mir darüber gesprochen, darüber, wie das Spiel gelaufen war. Also quasi eine Analyse, ja, eine Nachbesprechung. So, wenn wir zusammen nach Hause gefahren sind und vielleicht hat es ihn genervt, dass ich immer unter der Tribüne hin und her gelaufen bin während der Spiele. Und dann hat er mal eine Frage gestellt. Ab da habe ich dann auf der Tribüne gesessen und zugeguckt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat mich das gepackt. Also ab dem Moment hat mich diese Sichtweise vom Spiel gepackt. Und ja, letztlich ist da war für mich da klar, ich würde das irgendwie machen. Ich bin, glaube ich, auch als Spieler so für meine Trainer nicht immer der Pflegeleichteste gewesen.
Mhm. Okay, okay.
Weil ich natürlich dann auch Ideen hatte und die auch vehement vertreten
haben. Ja, alles klar.
Also es gibt bestimmt eine Menge Trainer, die sagen, wenn sie es positiv ausdrücken, sagen sie, von dem habe ich auch viel gelernt. Also der hat mich herausgefordert. Zumindest sage ich das dann immer.
Schön. Ja. Genau das werden wir nachher noch vertiefen. Du hast jetzt schon mal angedeutet, wenn wir zu deiner aktuellen Arbeit nochmal kurz zurückkommen, wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt, Videoanalyse, Gegner vorbereiten. Kannst du mal so eine klassische, jetzt sehen wir mal den Fall, ihr würdet Sonntag spielen. Ne? Also heute haben wir ein Spiel an einem Sonntag, damit es einfach zu denken ist, ihr würdet jetzt nächsten Sonntag wieder spielen.
Ja.
Was passiert ab morgen? Wie sieht die Woche aus, bis ihr dann nächsten Sonntag den nächsten Gegner spielt?
Ja, also zunächst mal, auch wenn ich jetzt gesagt habe, wir machen Deckel drauf auf Flensburg, muss ich natürlich eine Auswertung machen trotzdem. Also gibt ja immer, im zweiten Durchgang sieht man immer noch Szenen, sieht man immer noch Situationen, die man dann doch nochmal kurz im Kleinen nochmal besprechen möchte mit dem einen oder anderen Spieler. Ich werde mit Sicherheit keine große Videobesprechung über dieses Spiel machen, rückblickend. Ja, das sicherlich nicht. Mhm. Aber mit dem einen oder anderen Spiel nochmal die eine oder andere Szene durchgehen, läuft. Und das läuft natürlich morgen. Mhm. Also morgen im Bereich des Vormittags. Morgen ist ein Tag. Wir haben das hier so organisiert, dass die Spieler letztlich über eine App dokumentieren, wie sie ihr Regenerationsprogramm durchführen. Mhm. Wir haben eine App halt, wo sie nachweisen können, dass sie bestimmte Strecke gelaufen sind oder Fahrrad gefahren sind oder irgendwas anderes Alternatives gemacht haben.
Regeneration, das ist auch Anstrengung.
Nee, das ist schon. Das kommt ja auf den Pulsschlag an, sag ich mal. Ja. Und das passt schon. Das kriegen die Jungs ganz gut hin.
Ja.
Und das hilft uns, dass wir uns mal einen Tag nicht sehen, weil wenn man sonst sich 7 Tage die Woche das ganze Jahr über sieht, dann ist es natürlich irgendwann, ja, vielleicht auch mal zu viel. Und ja, außerdem gibt es auch welche mit Familie und mit anderen Interessen einfach auch. Es tut uns ganz gut. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist. Ja. So. Und ab, und parallel dazu kann ich halt schon die Analyse durchführen, Videosequenzen, ich muss eine Schiedsrichterbeurteilung machen, das gehört auch zur Pflicht eines Trainers dazu, und dazu ist natürlich auch ganz gut, wenn man das Spiel nochmal gesehen hat, sonst wertet man da irgendwo in den blauen Dunst hinein, das ist ja Blödsinn. Ja. Also, das muss gemacht werden, und dann überlege ich mir, hab die ersten, das erste Spiel von Nordhorn, werde ich mir dann morgen auch schon mal anschauen. Das ist der nächste Gegner. Das ist tatsächlich so, dass wir jetzt Sonntag spielen. Ja, ja. Das bedeutet, ich habe dann auch einen Grundplan, sage ich mal, wie wir die Woche angehen können und welche Dinge gegen Nordhorn wichtig sein werden. Mhm. Mit Sicherheit müssen wir an unserem Positionsangriff weiterarbeiten. Das haben wir heute gesehen, haben wir letzte Woche gesehen, und ich weiß, wir haben gegen Nordhorn letztes Jahr in der Vorbereitung gespielt, dass sie einfach schon eine ganz gute Deckung haben da hinten. Also das ist erstens körperlich sehr präsent, zweitens ganz vernünftige Torhüter- und Abwehrkooperation. Das heißt, Angriffsspiel wird schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein, weil natürlich mit Mikal und Weber zwei gute Außen da sind. Also das kann man schon sagen so. Also müssen wir sehen, so wo können wir jetzt ansetzen. Und das geht letztlich dann in der Grundidee ab morgen los. Und das zieht sich auch durch die ganzen Tage durch, dass ich jeden Tag mindestens ein Spiel sehe von Nordhorn, um dann eben feiner und feiner zu werden und sagen zu können, okay, Angriffsabschlusstraining zum Beispiel am Freitag, grundsätzlich 2 Tage vorm Spiel, machen wir unser Abschlusstraining für unser Angriffsspiel, wo wir uns genau festlegen, so, wie wollen wir agieren in Überzahl, wie wollen wir agieren im Tempospiel, welche Nahtstellen wollen wir angreifen, welche Räume wollen wir schaffen, welche Würfe wollen wir kreieren. Und dazu haben wir bestimmte Mittel, und die werden dann dort nochmal sozusagen gefestigt, dass allen das klar ist, was der rote Faden im Angriff ist, mit Ball ist. So, und am Tag danach, am Samstag, ist dann dasselbe Ding für die Abwehr. Also dieselbe Geschichte. Man schaut sich an, so, was sind die Stärken der Nordhorner im Angriff, welche Mittel spielen sie häufig, welche Pässe suchen sie, wie machen sie ihre Tore grundsätzlich, und was davon wollen wir verhindern? Was ist das Effektivste? Was können wir am besten auch? Ja. Das hängt ja auch an unseren Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben so einen Spieler wie heute vielleicht Göran Johansson, der ist schwer alleine zu verteidigen. Ja? Also da müssen wir schon ein paar mehr Leute hinstellen.
Auf den Ball.
Ja, schnell und auch wuchtig. Das ist einfach eine unglaubliche Power. Kommt da mit riesen Schwung an. Und da muss man sich dann etwas anderes überlegen vielleicht als gegen einen Spieler, der etwas langsamer ist, vielleicht ein bisschen größer ist. Da kann man dann auch mal ein bisschen anders verteidigen. So. Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und die müssen wir natürlich auch festlegen. Das machen wir dann spätestens Samstag. Und vorbereitend davor läuft dann von Dienstag bis Donnerstag sozusagen in kleineren Übungen oder in aufgeteilten Details, läuft die Vorarbeit dafür. Also im Grunde trainieren wir von morgen an oder von Dienstag an hin auf das Spiel gegen Nordhorn. Mit 1-2 Ausnahmen. Manchmal habe ich entwickelnde Blöcke auch mit drin, ja, wo ich dann sage, okay, konzentrieren wir uns ein bisschen noch mehr auf unsere Dinge. Zum Beispiel jetzt Positionsangriff wird auch unabhängig von Nordhorn trotzdem weiter geschult werden. Mhm. Ja, das ist trotzdem ein Aspekt, der da natürlich eine Rolle spielt. Aber insgesamt ist es schon so, dass das vor allen Dingen im Hinblick auf die Bedeutung jetzt dieses Spiels da natürlich sehr ausgerichtet ist auf den nächsten Gegner. Ja. Das war jetzt in dieser Woche vor dem Flensburg-Spiel anders. Da haben wir uns mehr auf uns konzentriert. Ja, weil natürlich, klar haben wir den Anspruch hier, die Flensburger auch vor Probleme zu stellen, aber es ist für uns eher die Gelegenheit, nochmal an uns selber zu arbeiten.
Ja, alles klar. Als den Gegner endlos zu analysieren, weil da so viel Stärken zu analysieren wären wahrscheinlich.
Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Stärken auch. Da ist es besser, wirklich nochmal an sich selber zu arbeiten und fertig ist die Geschichte. Spannend. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Nicht? Mhm. Das ist ja, klar wollen wir ihnen, also wir haben auch ein paar Sachen uns überlegt natürlich, das haben wir ja gesehen, glaube ich auch. Wir konnten einige Fehler provozieren. Wir konnten schon Fehler provozieren. Ja, also der Plan war nicht schlecht. Man muss halt nur ein bisschen länger durchhalten, und man muss vor allen Dingen mit Ball etwas effektiver spielen. Wenn wir unsere Konterchance erst Halbzeit reinmachen, dann entsteht, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr Druck für Flensburg. Dann wollen wir mal sehen. Und dann hätte ich gern gesehen, wie sie dann reagiert hätten. Aber ja, so ist das nun mal. Damit leben wir. So vom Grundsatz. Unter der Woche ist es dann so, dass wir noch eine Einheit haben, in der für mich die individuelle Ausbildung der einzelnen Spieler, nicht aller Spieler, aber vor allen Dingen einer Gruppe von sehr jungen Spielern im Vordergrund steht. Die läuft dann nochmal parallel zum Training der restlichen Spieler sozusagen. Das sind dann auch schon Spieler, die so 15, 16 Jahre alt sind, die ich dann aus dem Jugendbereich sozusagen noch dazu hole und die dann auch mit meinen Profis zusammen oder mit den Spielern, die im Perspektiv Tiefkader sind, die hauptsächlich in der zweiten Mannschaft spielen, zusammen trainieren. Und da haben wir dann noch eine Einheit, in der wir dann wirklich nur an individuellen Dingen arbeiten.
Okay. Achso, aber das machst du nur mit den Jungen. Das machst du jetzt gar nicht mit deinem Stamm-Profikader.
Ja, also wer ist dabei? Da ist dann so ein Spieler wie Mats Korte, Max Stahl, auch Juri Knorr, also wird sicherlich da reinkommen. Ja. Der ist jetzt diese Woche nicht da, weil er diesen Elite-Lehrgang hat, aber solche Spieler sind dann mit dabei. Sabas natürlich, Marian war dabei, aber jetzt hat er natürlich sehr viel Spiellast und dann sieht das anders aus, ist jetzt aktuell auch verletzt, also insofern wird er jetzt nicht dabei sein, aber all diese Leute sind dann auch da mit vertreten, ja, weil es auch natürlich für die weil dieser Club ja insgesamt ein Ausbildungsverein ist. Wir haben eine sehr gute Jugendarbeit. Hier kommen immer wieder gute Leute raus. Wir qualifizieren uns immer wieder für die höchsten Ligen, schaffen es, Nationalspieler hervorzubringen. Und da ist es natürlich extrem wichtig zu sehen, wie arbeiten denn die Profis? Und auch vielleicht mal zu sehen, okay, an dem Mann komme ich einfach auch gar nicht vorbei. Also wirklich eine Rückmeldung zu bekommen, was fehlt mir denn eigentlich noch, um wirklich mal mit den Besten mitzuspielen. Ja. Also das sorgt eigentlich immer erstens für Identifikation sowieso, das ist klar, aber eben auch für ein gesundes Feedback.
Und bezüglich dem Gegner, Videostudio machst du aber alle selber? Oder hast du einen Videoanalysten, der ein bisschen hilft? Oder guckst du einfach wirklich den kompletten Spielfilm, ich weiß nicht, habt ihr eine eigene Kamera, die ihr aufzeichnet? Oder wie
ist das? Wir haben, ich glaube, mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass wir Sky-Material haben grundsätzlich. Und dann habe ich natürlich jemanden, der mir, sagen wir mal, bestimmte Sachen abnimmt, die einfach, wo es jetzt nicht darum geht, etwas zu werten, sondern wo es einfach nur darum geht, bestimmte Abschlüsse zum Beispiel zu schneiden. Also Wurfbilder.
Ja.
Bei Wurfbildern ist es so, ich muss einfach jeden Abschluss taggen, also sprich markieren. Ja. Und dann kann man die einzelnen Spieler sozusagen separieren, also die einzelnen Szenen der Spieler zusammenfügen in eine Datei und dann kann sich der Torhüter damit beschäftigen, aber auch der Feldspieler, weil da natürlich auch 1-gegen-1-Bewegungen dabei sind. Oder welche Würfe nimmt der aus welchen Situationen?
Oder wann stelle ich wo einen Block, ne?
Zum Beispiel, genau. Ja. Also, und das sind so Dinge, die natürlich, ich sag mal, die nicht meine Spielphilosophie unbedingt benötigen, sondern die können natürlich vorbereitet werden. Da habe ich einen sehr, sehr zuverlässigen Mann, der das gut vorbereitet und der das auch sehr, sehr, sehr extrem zuverlässig erledigt. Aber das Wichtigste ist natürlich die Wertung der Szenen und das Auswählen dann vor allen Dingen auch der Dinge, die ich dann auch am Ende zeige. Also ich habe wahrscheinlich eine Million Szenen.
Ja.
Und das dann sozusagen zu filtern. Ich habe irgendwann mal einen Vortrag gehört über Vorträge und Vortragstechnik und da sagte er, du kannst über alles reden, aber nicht über 15 Minuten oder irgendwie sowas, glaube ich. Also das heißt, man muss das extrem eindampfen, die ganze Geschichte. Mir gelingt das nie.
Wie in der Schule bei Referaten.
Zum Beispiel, ja, genau. Ja, aber das gelingt mir nie, ich bin immer ein bisschen drüber, aber ich bemühe mich darum. Und das ist auch nochmal, das ist dann die eigentliche, sagen wir mal, ich glaube, da unterscheiden sich die Trainer am Ende am meisten. Also welche Szene wählen sie aus und wie passt es zu ihrem Team?
Ah, okay. Es gibt ja auch den, ich kenne es nur von Julian Nagelsmann aus dem Fußball, der sagt, er arbeitet eher so mit Überforderung. Er schüttet einfach alles rein und wenn davon dann 20% hängen bleiben, ist schon eine Menge hängen geblieben. Du scheinst eher diesen selektiven Weg zu haben, von dem dann möglichst alles hängen bleiben soll.
Ich erwarte, dass ich sehe, was ich sage. Also wenn wir Dinge besprechen und wenn wir uns auf etwas festlegen, dann erwarte ich, dass jeder darum kämpft, dass das umgesetzt wird. Ganz, ganz klar, alles rauszugeben. Die Spieler schauen sich auch alle noch, nicht bei allen, so weit will ich nicht gehen, aber es gibt viele Spieler, von denen ich weiß, dass sie sich extra noch Videosequenzen anschauen. Also sich noch andere Schnitte besorgen, zustellen lassen, Szenen besorgen, weil wir natürlich auch noch andere Dateien haben, wo also mehr drin ist, ja. Um sich individuell noch mehr vorzubereiten, also auf ihren direkten Gegenspieler zum Beispiel, auf bestimmte Spielsequenzen, ja, also die einfach noch mehr sehen wollen als das, was wir haben. Aber das, was wir machen, gemeinsam, wo alle dabei sind, das will ich am Ende dann auch wirklich sehen. Wenn es da, wir können da über alles reden, also das, ich bin da nicht jetzt diktatorisch in der Besprechung.
Ja.
Aber im Spiel natürlich schon. Im Spiel erwarte ich natürlich, wenn wir uns auf etwas geeinigt haben, wo wir sagen, das ist jetzt der Weg, dann gibt's auch kein Links und Rechts. Ne? Dann muss das umgesetzt werden. Und da, das erwarte ich dann schon. Also wenn der Nagelsmann positive Erfahrungen damit hat, vielleicht ist das gut. Vielleicht soll ich es auch mal probieren, aber
ich habe so extrem auch noch nie von einem gehört, außer von ihm.
Meine Tendenz oder meine Erfahrung ist tatsächlich die, wenn wir da wirklich eine Dreiviertelstunde sitzen, dann fallen die Augen zu irgendwann.
Also ja, genau.
Ich glaube, die Effizienz dieser Sitzung steht in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die ich da reinstecke. Ja. Denn das muss man ja immer sehen. Der Tag hat 24 Stunden und du hast es gerade beschrieben. Die Unterschiede in den Stuffs sind enorm. Fußball, Handball und ich muss gucken, wo der größte Hebel ist. Das ist die wichtigste Entscheidung.
Ja. Du hast schon mal gesagt, wie das während des Spiels ist. Es gab da mal einen herrlichen Film bei Sky, der mal in Vorlauf auf ein Minden-Spiel lief, weil du hast dich mal verkabeln lassen.
Ja.
Also das heißt, man konnte mit dir in Ausschnitten natürlich, ich glaube die kompletten 80, 90 Minuten oder was von einem zwei Halbzeiten wäre ein bisschen viel, aber ich glaube 6-7 Minuten sind es am Ende geworden. Gibt es bei Sky auch noch zu gucken auf der Homepage. Ich habe mir das zweimal angeschaut. Ich habe es einmal live gesehen, wollte es dann nochmal sehen. Da kriegt man mal einen Eindruck, wie du so mitlebst in so einem Spiel, worüber du dich beschwerst, wie du Umstellungen vornimmst und so. Man hatte auch es waren sowas wie ein bisschen Selbstgespräche sozusagen, was du da führst. Würdest du das auch so bezeichnen?
Ja, definitiv.
Ja. Ist das so? Ja. Musst du das irgendwie akustisch mit dir selber ausmachen oder wo kommt das her?
Wie sagt man so schön, ab und zu brauche ich mal einen kompetenten Gesprächspartner. Ne? Nein. Also ich,
und da gibt es sonst niemanden im Mühlenkreis.
Nein, die gibt es natürlich, aber man ist ja alleine in der Situation. Also das natürlich muss da auch mal die Emotion raus. Wenn man sich ärgert über etwas, dann ist es besser, man dreht sich vielleicht mal weg und schimpft in sich selbst hinein oder mit sich selbst, als dass man dann den Spieler da noch zusätzlich mit belastet. Das bringt in den meisten Fällen ja sehr, sehr wenig. Und ich muss auch sagen, dass das eine relativ zivile Situation war da, dieses ganze Spiel. Ich habe auch eine Woche später, da war eine ganz andere Situation. Ich erinnere mich sehr gut dran, weil Kretschmer bei beiden Spielen dabei war und beim zweiten Spiel gesagt hat, heute hätte ich gerne mal dein Kabel verkabelt gehabt. Ja, ja. Also das war ein relativ ziviles Spiel, so wie heute im Grunde auch. Also das war ja auch, klar war Emotionen drin und klar bin ich auch mal mit einer Entscheidung nicht einverstanden irgendwo oder ärgere mich mal über einen Spieler oder einen Gegenspieler oder sowas. Aber das war alles harmlos. Also das ist alles sehr, so wie man es halt braucht, Leidenschaft und man lebt damit, ne? Ist keine Frage.
Ja. Du bist zu sowas bereit. Du bist auch jemand, ich weiß gar nicht, ich komme immer viel zu spät eigentlich, aber wenn ich für Sky Minden kommentiere, was oft passiert, dich kann ich, glaube ich, eine Viertelstunde oder so vorm Spiel noch ansprechen. Das ist ja auch sehr im Wandel, ne? Also Zugänge werden im Sport teilweise immer schwieriger, auch für die rechteinhabenden Sender. Warum ist das bei dir so? Warum nimmst du dir die Zeit? Man könnte ja auch erstmal sagen, habe ich ja nichts erstmal davon. Warum soll ich jetzt dem erklären, was ich heute vorhabe?
Also, das ist jetzt echt eine spannende Aussage von dir. Weil es da mit Sicherheit Leute gibt, die sagen, der redet jetzt nicht über Frank Carstens gerade.
Also, wieso?
Unsere Erfahrung ist tatsächlich so, unsere Geschichte ist wirklich so, also das erlebe ich auch so, dass hier insgesamt, was das angeht, wesentlich entspannter geworden bin, geworden bin, weil ich einfach auch glaube, dass das ja durch eure Arbeit und durch eure Übertragung der Handball eine Riesenchance hat. Und ohne dass die Leute mitmachen, die Handball spielen, wird es schwierig für euch auch vernünftige Inhalte zu präsentieren. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut immer, wenn Trainer mitsprechen, damit vielleicht nochmal ein paar Informationen mehr rauskommen und Dinge klarer werden, warum wir überhaupt bestimmte Sachen machen. Denn ich muss ja nach jedem Spiel Fragen beantworten, warum hat der gespielt und warum hast du das und das gemacht. Und deswegen ist natürlich immer super, wenn da Informationen gestreut werden, keine Frage. Aber die Offenheit ist gelernt. Also ich, es gibt,
so,
es gibt.
Heißt, du warst früher nicht so?
Ah, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Okay. Also ich habe Leute, Leute haben mich gar nicht angesprochen, haben sich gar nicht getraut in meine Nähe. Vor Spiel, ja doch, das ist hundertprozentig so, wenn du mal in Hannover nachfragst, von den Leuten, die mich da noch kennen, die haben mich anders erlebt. Und in Magdeburg mit Sicherheit auch. Also das ist eine andere Situation, weil ich aber auch mir selber gesagt habe, erstens, ist es wirklich gesund, ist die Frage so, ja, schafft man damit einen besseren Output? Zweitens, die Situation mit Sky ist einfach anders. Nicht? Also ich sage, wenn es so eine Möglichkeit gibt und wenn es, na, die genannten Dinge gerade, wenn diese Spiele jetzt so produziert werden, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man mithilft, ein möglichst gutes Produkt zu präsentieren. Aber wo für mich zum aktuellen Grenze ist, ist auf jeden Fall die Kabine. Also in den entscheidenden Momenten. Ne? Also natürlich kann mal jemand durch die Kabine gehen, das ist überhaupt kein Problem, aber
ein bisschen Heiligtum muss bleiben.
Ja, und es gibt ja Momente auch. Also das ist auch mit dem Timeout natürlich schon auch grenzwertig, finde ich. Ist auch spannend. Also ich erwische mich auch dabei, dass ich, wenn ich zu Hause Handball gucke, dann dürfen die Kinder durch die Gegend flitzen, das ist alles in Ordnung, das kriege ich alles so mit, aber wenn Timeout ist, sage ich dann auch mal so, jetzt mal mit kurz Ruhe, weil ich gerade mal den Gedanken verfolgen möchte, ja, den der Trainer da gerade hat. Das ist schon spannend. Also deswegen, ja, weiß ich natürlich auch, wie interessant das ist und wie spannend es das Ganze macht. Ja. Aber trotzdem ist es so, wenn man, da verliert man ja auch mal die Fassung, also das ist mir auch schon passiert.
Dann freuen wir uns natürlich.
Ja, besonders. Das weiß ich, genau. Aber man selbst geht dann gefühlt mit einer Papiertüte über den Kopf zum Bäcker nächsten Morgen, weil man glaubt, jeder hat das jetzt gesehen und denkt, man ist wirklich immer so. Und das ist natürlich nicht so schön. Also das möchte man natürlich nicht so gerne, ja. Aber klar, gehört dazu,
ja. Ja, und was war das Problem in Anführungszeichen damals in Hannover und in Magdeburg, warum du da noch verschlossen hast? Also auch mal schlechte Erfahrungen gemacht oder?
Das war immer meine Art als Spieler. Ich habe immer so gelebt. Ich habe immer bin meine Spiele so angegangen, bin meine Aufgaben so angegangen, ich war so. Also das ist kein...
Ach, gar nichts Bewusstes, sondern war einfach so.
Ja, bewusst, unbewusst. Also das, ich hab's so gelernt. Ja. Ja, also ich hab die Erfahrung gemacht, irgendwann im Jugendbereich, wenn ich zu locker bin, klappt das alles nicht. Und das ist definitiv so. Aber ich hatte dann, glaube ich, irgendwann den Bogen überspannt, dahingehend, ich muss jetzt, das war dann schon fast zwanghaft, ja, mit niemandem zu reden. Und dann ist natürlich, das ist nicht gesund, sage ich. Ja, da muss man irgendwie einen Weg finden, wo man ja auf der einen Seite natürlich fokussiert ist. Ein Trainer muss sich auf ein Spiel vorbereiten, genauso wie ein Spieler das muss. Wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen gedanklich voll da sein, wir müssen jede Situation aufnehmen, erfassen sofort und dann eben darauf reagieren oder eben vorwegdenken, was als nächstes passieren könnte. Und dazu muss man geistig voll da sein. Da kann man nicht noch darüber nachdenken, wie viele Leute eigentlich in der Halle sind oder ob die Halle nächste Woche noch steht oder offen ist oder ja, was weiß ich, ja. Oder ob ich die Spieler auf der anderen Seite mag oder die Schiedsrichter gut sind oder so. Das ist alles, das muss man alles ausblenden dann und da muss man auch nicht mehr mit jedem vorm Spiel sprechen, finde ich. Also, und man muss auch nicht jedes Gespräch führen. Ja. So, deswegen heißt das nicht, dass man nicht auch noch Gespräche führen kann. Also, aber nur nicht vielleicht immer jedes.
Okay. Aber spannend, okay, ich habe das wirklich, ja, gut, da hätte ich, es ist das Laster meiner jungen Geburt, meiner späten Geburt, ne? Dass ich dich nie in diesem Prozess zu erleben, wäre natürlich spannend gewesen, wie sich das verändert hat. Wir springen noch einmal zurück, bevor wir dann uns mal Rubrik 2 langsam nähern und noch mal ein bisschen so deine Karriere mit dir durchleben wollen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Jetzt will mein Handy natürlich wieder nicht. Denn ich habe natürlich wieder Sprachnachrichten eingefangen. Oh. In dem Fall, du kennst ihn ja gut, der junge Herr Knorr. Witzigerweise hast du ja beide trainiert.
Ja.
Juri Knorr und seinen Vater, was schon kurios ist. Wir hören uns erstmal an, was er mir gerade eben dazu gesagt hat und dann besprechen wir das nochmal, was du von seinen Aussagen hältst.
Juri, du trainierst jetzt unter Frank Carstens und dein Vater wurde auch schon von ihm trainiert. Das ist ja schon eine kuriose Begebenheit irgendwie. Habt ihr euch mal drüber ausgetauscht, bevor du nach Minden unter seine Fittiche gewechselt bist sozusagen?
Ja, schon irgendwie verrückt, weil mein Vater und Frank jetzt ja auch, ja, alterstechnisch ja eher beieinander liegen und dann ich dazu. Das ist schon irgendwie kurios. Ja, und ja, aber mein Vater hat mir natürlich nur Positives gesagt. Natürlich war er nicht so lange jetzt in Magdeburg, aber ja, und ja, bisher, was ich jetzt hier mitbekommen habe in Minden, das oder jetzt unter der Arbeit mit Frank, hat ja alles bestätigt. Also alle haben mich hier super aufgenommen und ja, es macht hier Spaß, Tag für Tag zu arbeiten und ich bekomme meine Chancen, meine Möglichkeiten in den Spielen und das ist nicht selbstverständlich in der Bundesliga. Bei einem Bundesligist als sehr junger Spieler, der von außerhalb kommt, direkt so viel Vertrauen zu bekommen und ja, das probiere ich natürlich zurückzuzahlen.
Erzähl mal, was ist er für ein Typ, der Frank Carstens?
Ja, also er hat, weiß nicht zwei Gesichter, aber er kann auch der liebe Trainer sein, der einen aufmuntert und ja gut zu einem spricht, aber er weiß auch, wann es mal nötig ist, ein bisschen auf den Tisch zu hauen und uns mal ein bisschen härter ranzunehmen. Das macht er, glaube ich, ganz gut und ja, auch jetzt, weiß nicht, in der täglichen Arbeit macht es einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten und allgemein mit dem Team zu arbeiten und ja, deshalb, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, auch langfristig und ja, wir können da was aufbauen und ja.
Super.
Ja, spannend.
Sag erstmal gerne, was deine Eindrücke, deine Gedanken dazu sind.
Zwei Gesichter ist natürlich heftig, ja. Oder so, da musste ich gerade ein bisschen, das hört sich so nach Jekyll und Hyde an. Ja, aber natürlich ist das so, klar, keine Frage. Also ich versuche natürlich schon, gerade mit allen Spielern immer einen Draht zu finden, in dem wir konstruktiv miteinander sprechen, in dem wir positiv miteinander sprechen, in dem wir lösungsorientiert Dinge angehen. Mhm. Das ist keine Frage. Aber es gibt ein paar Sachen, die mich dann doch noch immer noch nach 100.000 Jahren gefühlt wirklich auf die Palme bringen. Und da kann es sein, dass dann mal vielleicht auch ein Knoten platzt oder so Dinge, die vielleicht an anderer Stelle zurückgehalten wurden, die dann auf einen kleinen Punkt mal eskalieren. Ja, aber es gibt nicht so viele Spieler, glaube ich, mit denen ich dann wirklich über Kreuz gekommen bin am Ende. Also, am Ende geht es ja darum, die Aufgaben zu lösen und sich weiterzuentwickeln und dann eben auch in solchen Momenten hoffe ich mir da dann ein Platzen des Knotens oder das Überwinden einer bestimmten Entwicklungsstufe und oder auch das Abbauen von Hemmungen. Das gehört ja auch dazu, gerade wenn man sich neu findet. Ich glaube, das sind auch die Szenen, die Juri jetzt gerade bespricht oder anspricht. Wir haben so ein paar Momente gehabt, wo wir uns natürlich mussten uns neu finden als Gruppe. Weil wir sehr viele dominierende Figuren wie Dali Bordola nicht mehr in der Gruppe hatten. So, und dann sind da neue Spieler dazugekommen, die natürlich noch nicht einen solchen Status hatten wie er, klar. Die aus anderen Regionen kamen und dann haben wir sehr viel Wert gelegt auf die Kennenlernphase. Ja, als wir zusammenkamen, haben tolle Sachen gemacht, sind Canyoning gegangen und alle möglichen lustigen Geschichten. Ja, und dann gibt's ja auch noch Handball, das muss man ja auch noch machen. So.
Doof, ne?
Ja, so ungefähr. Und dann haben wir aber gespielt auch, als wenn wir eigentlich eine Canyoning-Truppe sind. Das war dann nicht so gut. Da waren natürlich auch alle unzufrieden und ich auch. Und naja. Da gab es da so ein, zwei Momente, gerade am Anfang der Saison, wo dann einfach auch ein paar Sachen klar vielleicht gesetzt werden müssen, weil natürlich auch Spieler wissen müssen, okay, wo ist denn hier die Grenze? Ja. Also wo geht da jetzt, wo geht's gar nicht mehr weiter? Ne? Ja. Also Petko hat den schönen Satz geprägt hier, die Mannschaft muss wissen, so mit Petko geht nicht. Finde ich überragend.
Ja, 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 ja.
Als er kam in Berlin es gibt Grenzen. So, und das müssen die Spieler natürlich wissen. Und manchmal vermitteln sich diese Grenzen bei solchen Ausbrüchen.
Und was geht mit Carstens nicht?
Zum Beispiel keine Verantwortung zu übernehmen für den Ball, für das Spiel, für den Spielplan. Vom Spielplan zu weit abzuweichen, Rollen nicht zu erfüllen, die klar besprochen sind. Ja. Jeder Spieler in meinem Team ist gleich wichtig und auch gleich viel wert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Rollen der einzelnen Spieler, die Aufgaben der einzelnen Spieler sind natürlich unterschiedlich groß. Mhm. Und die Freiheitsgrade sind auch unterschiedlich groß der einzelnen Spieler. Und wenn da...
Dalibor Doda war unendlich, oder?
Dalibor Doda war ein Spieler mit vielen Freiräumen, natürlich. Und genauso ist Christopher Rambo ein Spieler mit vielen Freiräumen. Marian Michalczyk ist ein Spieler mit vielen Freiräumen. Juri Knorr wird mit Sicherheit ein Spieler mit vielen Freiräumen werden. So, und es gibt andere Leute, die haben Aufgaben zu erfüllen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann gefährdet das uns alle. Und da, ja, dann wird's kritisch.
Weil wir ihn gerade gehört haben, noch abschließend zu Juri Knorr, vielleicht ist er schon ein außergewöhnliches Talent. Also ich glaube, man kann das schon sehr schnell sehen oder zumindest erahnen, wenn man guckt, was der mit dem Ball macht, was er für Bewegungen hat, was er für ein Auge hat. Ist das ein kommender Nationalspieler?
Das wollen wir natürlich alle hoffen. Ne? Jeder meiner Spieler soll möglichst Nationalspieler werden, das ist ja klar. Und zwar egal für welches Land. Das würde ich super finden. Ja. Und Juri ist natürlich auch geeignet dazu. Das glaube ich schon. Also wenn er seinen Weg weitergeht, so wie er ihn bis jetzt gegangen ist, so wie ich ihn hier kennengelernt habe als Spieler, dann kann er das natürlich irgendwann schaffen. Aber der Weg ist noch zu gehen. Also das ist noch ein ganzes Stück und eine ganze, ja, da steckt noch viel Arbeit drin. Wie gesagt, die er hier vielleicht noch besser leisten kann als an anderen Stellen. Juri hat es ja gerade selber benannt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler, der letztes Jahr noch hätte A-Jugend spielen können, dass der sofort in einer Bundesliga-Mannschaft eine tragende Rolle bekommt oder eine wichtige Rolle auf der Spielmacherposition bekommt, der offensiv und defensiv voll im Spiel ist und solche Aufgaben wie zum Beispiel jetzt hier bei uns bekommt. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch Verpflichtung. Ja, das bedeutet auch, er muss auch mit den Rückschlägen und mit den Situationen, die mal nicht so gut laufen, dann auch umgehen. Das macht er hervorragend. Das ist ein sehr reflektierter Mensch, trotz seiner jungen Jahre. Da ist er, wenn Juri mal nicht so gutes Spiel hatte oder vor die Wand gelaufen ist in irgendeiner Situation, dann hat er das 48 Stunden später geklärt. Also das ist und meistens alleine oder mit seinem Vater. Also auf jeden Fall hat er das. Ja. Kommt er schon mit der Lösung zu mir, wenn wir darüber sprechen wollen. In den meisten Fällen, da habe ich gar nicht mehr so viel noch dazu beizutragen.
Ja. Wie viel hat er denn von Thomas Knorr, vom Papa?
Gar nichts.
Also ich? Gar nichts. Ja. Okay.
Also Thomas ist ja ganz anders gewesen. Thomas kann man, finde ich, noch viel mehr über Emotionen, war eine Urgewalt. Mhm. Ja, Thomas war ein Viech, würden wir sagen. Also jemand, der sich einfach mal durchgesetzt hat. Der beidbeinige Sprungwurf war so sein Markenzeichen damals. Und da hatte man, kam er einfach über eine unglaubliche Physis. Ja, denn war vielleicht einer der ersten Athleten in der Bundesliga, nicht? Also wenn man sich so die Spiele anschaut von früher, dann sind die Leute heute ja etwas anders unterwegs und schneller genau, athletischer und ganz, ganz anders unterwegs. So. Und Juri ist ja schon einer, der mehr über den Kopf kommt. Thomas war für mich schon auch immer ein Riesenkämpfer natürlich, einer, der auch mal nicht ganz so viel nachgedacht hat in bestimmten Situationen, sondern einfach gemacht hat.
Kann ja auch mal gut
im
sein.
Absolut, ne? Positiven Sinne, im absolut positiven Sinne, genau. Und Juri ist jemand, der verstehen will, was er da macht und der die Dinge klar haben will, aber auch intuitiv Dinge löst. So, und das ist, wenn wir das in eine gesunde Balance bringen, diese beiden Dinge, dann glaube ich, ist er auf dem Weg zu einem richtig, richtig guten Spieler. Aber das ist, wie gesagt, noch ein weiter Weg, aber er ist dort. Ja, sehr reflektiert, sehr zielorientiert und arbeitet jeden Tag dafür, dass wir insgesamt weiterkommen. Ja.
Wer mal einen Eindruck davon haben will, dem kann ich nur die Zusammenfassung Minden gegen Lemgo, das Derby, hier in Ostwestfalen ans Herz legen. Da hat er hinten raus, sind nur 2,5 Minuten oder so von Sky, da hinten raus ein No-Look-Pass und das mitentscheidende Tor, Schlagwurst.
Das war schon das entscheidende Tor.
Oder genau, ich glaube, es war das 1 vor und habe damit 2 vor gewonnen.
Das war 2 vor, das war das 1 vor, dadurch konnten wir mindestens einen Punkt holen, genau. Und dann haben wir sogar noch einen Ball geholt.
Genau. So, du liebe Güte, ich glaube, das war die längste erste Rubrik aller Zeiten. Wir haben gleich die 1-Stunden-Marke. Wir müssen jetzt einmal kurz einen Break machen, denn ich muss jetzt noch einmal versuchen, ob wir diesen Raum hier oben in der Kamperhalle irgendwie noch illuminiert kriegen. Okay. Und vor allem widmen wir uns dann natürlich gleich Rubrik 2. So, wir haben deinen beruflichen, deinen Trainerwerdegang ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen und ich habe die wichtigste Station passenderweise ausgelassen.
Nein, die wichtigste, aber eine.
Oder eine zentrale. Ja. Bevor wir nochmal alles, über vieles haben wir jetzt auch schon gesprochen, aber erzähl doch mal, Hannover-Burgdorf. Die Anfänge, wie hat das funktioniert, wie habt ihr diesen Aufstieg geschafft, wie habt ihr es geschafft mit der Auswärtstorregel dann eine Liga hochzugehen, diese ganze irre Geschichte. War ja für dich der Startstein für alles, was so kam, wenn ich dich richtig verstehe. Ja,
absolut. Also es war für dieses Level, auf dem ich jetzt heute und in den letzten Jahren war das mit Sicherheit das wichtigste Spiel und der wichtigste Einzelmoment, das Tor von Jacek Becikowski bei 59-58, die wichtige Entscheidung, für ihn wichtige Entscheidung. Er wollte unbedingt noch einen Pass, trotzdem, dass nur 2 Sekunden noch zu spielen waren. Er wollte unbedingt den 5-Mann-Block und ihn dahinter sozusagen mit einem Pass noch. Den hat er dann reingemacht. Wie war das? Also Hannover war zu der Zeit ein Club, der gerade erst aufgestiegen war aus der Regionalliga in die zweite Liga, hatte dann so, ich glaube, das dritte oder vierte Jahr dann in der zweiten Liga verbracht. Mhm. Und dann bin ich da hingekommen und wir haben uns im ersten Jahr schwer getan, standen irgendwo im Mittelfeld, aber der große Förderer dort, der Bernd Gessert, hatte damals schon das Ziel, unbedingt in die Bundesliga zu kommen. Also das war für ihn ganz klar das Ziel der ganzen Mission, auch wenn natürlich noch nicht alle Voraussetzungen so richtig geklappt haben dafür und nicht alle Faktoren vielleicht schon auf dem professionellsten Standard waren natürlich, aber das Ziel war eindeutig. Die Vision, die Bernd Gessert damals hatte, die war klar. Und dann haben wir innerhalb von 1,5 Jahren das Team ständig umgebaut, mit dem sportlichen Leiter damals, Stefan Wies zusammen, immer wieder neue Spieler gefunden. Ich habe immer gesagt, alle 6 Monate haben wir hier ein neues Team, weil wir irgendwo wieder jemanden gefunden haben, der uns vielleicht weiterhelfen konnte. Ja, da hatten wir sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten auch, die maximale Unterstützung immer von Bernd Gessert, und dadurch sind wir dann eben auch in der Lage gewesen, Chancen, die sich geboten haben, eben umzusetzen. Sind dann letztlich am Ende im Oktober 2008, 2009, also 2008 im Oktober, stand es gar nicht gut um uns. Da waren wir, glaube ich, 5. oder 6. Und hatten enormen Abstand auf die Plätze.
Die 3 ging ja damals noch hoch.
Nee, das war ja noch eine zweigeteilte zweite Liga. Ja, genau. Es gab Nord-Süd und du als Zweiter hast du Relegation gespielt und der zweite Platz war dann sozusagen die erste Chance auf den Aufstieg, weil als erster Nettelstedt-Lübbecke letztlich schon mehr oder weniger, ich will nicht sagen feststand, aber schon klar favorisiert war. Übrigens mit Michael Jurecki in fantastischer Form in dem Jahr, hat alles zusammengeschossen in der zweiten Liga. War ja heute auch dabei.
Gegen Flensburg, ja.
Genau. So, also auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation, wo natürlich auch die Kritik dann groß war und die Entwicklung eben nicht wirklich zu sehen war in dieser Phase. Wir hatten einige Umbrüche gemacht und kam aber nicht wirklich zu Potte, auf Deutsch gesagt. So, und dann haben wir Situationen gefunden, die uns dann nach vorne gebracht haben, Spiele eben knapp gewonnen und haben dann haben diese 5 Punkte aufgeholt und haben uns ein ganz interessantes Fernduell geliefert mit dem, ich glaube, es war damals der ASV Hamm. Ich weiß nicht, ob es der ASV war oder wie hieß der Club denn mit Vornamen? Also, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall Hamm. So, und die waren Zweiter und hatten einen großen Vorsprung, was die Punkte anging. 5, 6 Punkte waren es mit Sicherheit. Und wir haben uns langsam rangerobbt und haben gesagt, wir holen auf jeden Fall erstmal das Torverhältnis auf und haben dann immer so, damals hat man ja noch an unterschiedlichen Spieltagen gespielt. Also zum Beispiel von Donnerstag bis Sonntag, also an jedem Tag war irgendwie ein Spiel und wir haben selten an einem Tag gespielt. Und es war dann oft so, dass wir dann irgendwie was vorgelegt haben und haben dann schon mal mit 10 gewonnen oder mit 11 Toren gewonnen und haben dann am nächsten Tag nur mit 9 und wir hatten wieder 2 Tore geschafft. Und das haben wir so ein bisschen hochgejetzt. Das wurde dann zu so einer fixen Idee von uns. Darüber haben wir uns weiter motiviert, weil wir auch so ein bisschen den Verdacht hatten, hatte schon in den letzten Jahren immer Punkte gegen kleinere Teams gelassen. Sie waren immer sehr, sehr gut gegen in den Topspielen, aber eben gegen die Kleinen haben sie öfter mal Punkte gelassen. Und da hatten wir so ein bisschen drauf spekuliert und haben immer weiter Druck gemacht über das Torverhältnis. Hamm hatte dann Schwierigkeiten, hatte sich nur so mit 3, 4 Toren mal durchgesetzt und wir mussten dann, das weiß ich noch ganz genau, auf einem Freitag gewann Hamm irgendwie mit dann mal deutlich mit 11, 12, 13 Toren. Und wir mussten nach Dessau fahren. Und da war es damals sehr schwierig. Ist es heute noch wahrscheinlich, aber damals war das schon eine harte Reise. Und wir konnten dort mit 17 Toren gewinnen, was also wirklich outstanding war. Und dass das auch so die ersten, also zumindest unseren Spielern großes Vertrauen gegeben hat. Ja. Größeres Vertrauen und mit Sicherheit auch so ein kleines bisschen für Verunsicherung in Hamm gesorgt hat. Aha. So, und am Ende ist es dann tatsächlich so geworden, dass wir Zweiter geworden sind.
Ja.
Und dann gegen Friesenheim die Relegation spielen mussten.
Ja.
Und in Friesenheim eine Riesenklatsche gekriegt haben. Also es waren zwar nur 7 Tore am Ende, aber es war ein Desaster. Wir haben wirklich alles, was wir sonst konnten, hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn wir da nicht schon Jacek Wiecikowski gehabt hätten, der sich da sehr gegen gestemmt hätte, dann wäre es da schon noch deutlicher geworden. Und aber letztlich waren es dann halt die 7 Tore, mit denen sind wir nach Hause gefahren und haben dann irgendwann in der Woche das Projekt 8 gegründet. Haben dann offensichtlich auch den Glauben gefasst daran, dass man das aufholen. Das ist
ja Wahnsinn, wie schafft man denn das?
Also wir erstmal kleiner machen. Also, dass man sagt, okay, guck mal, wie wir da gespielt haben, das ist echt nicht das, was wir können. Also wir waren wirklich weit von unserer Leistung weg. Und letztlich mussten wir pro Halbzeit 4 Aktionen besser machen. Dann hat man ja schon mal eine Chance, selber das auszugleichen. So, und das von Anfang an dann, ohne eben die Minusaktionen, dann sieht man ja schon ganz anders aus. Und so haben wir es uns schön gerechnet. Ja, die Aufgabe also sozusagen machbar
gemacht. Also psychologischer Trick so ein bisschen.
Ja, Trick. Also auf jeden Fall. Ja, haben wir versucht, uns einen Weg aufzuzeigen, mit dem es, wo alle sagen konnten, ja, nee, das stimmt.
Ja.
Das kann gehen. Ja. So. Ja. Und ich bin kein, zu der Zeit war ich nicht, auch heute, ich bin kein Computerfreak. Und ich hatte bis dahin noch keine, in meinem ganzen Leben noch keine PowerPoint-Präsentation gemacht. Das klingt für die Jüngeren wahrscheinlich unglaublich, aber daran sieht man den Bauch.
Heute jeder in der Schule.
Genau. Ja, bei uns gab es das nicht. Und und dann habe ich versucht, das mal so da was zu machen. Aber ich glaube, einige der jüngeren Spieler mindestens, die haben eigentlich innerlich gelacht. Die älteren fanden, glaube ich, das ganz okay.
Wow.
Ja, genau, so ungefähr. Aber es war wirklich dilettantisch. Aber am Ende des Tages sind wir aus dieser Besprechung rausgegangen, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich hatte schon den Eindruck, so jetzt sind wir auf Kurs. Also wir werden auf jeden Fall, wir gehen auf jeden Fall all in dieses Spiel und keiner hat irgendwas zurück, sondern wir glauben daran. So, und so hat sich das Spiel dann auch ergeben. Also eigentlich war es dann auch schon durch. Wir führten mit 6, hatten die Chance auf 7, hatten einen wichtigen Ball vergeben und der Gegner, Mindaugas Veta, weiß ich noch genau, kommt völlig frei durch auf der Gegenseite und macht dann einen Heber, der ins Seiten ausgeht und fast ins Seiten aus, also auf jeden Fall am Tor vorbei, deutlich am Tor vorbei. Und einer unserer, der Bruder meines Co-Trainers war da als Wischer tätig und hat diesen Ball direkt ins Spiel in den Lauf von unserem Torhüter gegeben. Ich sage, das ist heute noch eine der wichtigsten Szenen gewesen, denn dadurch waren diese 2 Sekunden am Ende über beim Gegenstoß. Ja, wir sind dann gefoult worden.
Nein.
Und es waren dann tatsächlich diese 2 Sekunden übrig, die dann eben gereicht haben, um dieses Tor da zu machen. Dann hat Jacek wirklich, der an diesem Tag nicht gut gespielt hat, offensiv, also im Angriff vorher, glaube ich, noch 2-mal in den Block geworfen hatte.
Aber ja, das war trotzdem gerade, er kriegt den Wurf.
Er kriegt den Wurf, weil Jacek natürlich das auch schon mal vorher gemacht hat. Nämlich mit Wilhelmshaven den Klassenerhalt geschafft oder den Aufstieg geschafft. Den Klassenerhalt geschafft, glaube ich. In einer Relegation auch mit dem letzten Wurf. Und da weiß ich noch genau, ist Marc Hohenberg, unser Rechtsaußen zu der Zeit, hat diesen Ball sich geschnappt. Neben mir standen 1000 Leute und sagten, nicht Jacek. Aber Marc ist mit dem Ball hingegangen und hat ihn einfach Jacek hingegeben und gesagt, du machst das, du kannst das, du hast es schon mal gemacht. Und dann hat er den wirklich reingemacht. Und dann ab da muss ich sagen, habe ich noch selten so viel wirklich Mitleid gehabt, man soll das nicht haben, aber ich hatte wirklich, mein erster Gedanke war Mitleid mit den Friesenheimer, weil die da, wo sie standen, alle umgefallen sind. Die Menschen sind alle umgefallen, alle, die ein rotes Trikot anhatten, sind umgefallen und waren am Boden zerstört.
Das würde ich jetzt verstehen nach ein paar Minuten, aber war sie nicht erstmal gefreut, dass ihr es geschafft habt?
Ich war zu dem Zeitpunkt mit dem Spiel versöhnt, als wir die Chance hatten. zu gewinnen. Okay. Da war ich mit der Leistung meines Teams versöhnt, damit dass unsere unser Weg erstmal passt.
Ja, wir sind immer sehr ganzheitlich. Ne?
Das ja, ist das täuscht. Das täuscht. Ich kann auch in der Situation ganz anders sein. Aber in dem Moment war ich ja wirklich entspannt. Also ja. Weil natürlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Ball reingeht. Muss ich auch sagen. So ja. Mal, weil wie oft geht so ein Ball rein?
Ja, ja.
Ja? Das also das passiert ja im Grunde nie. Ja. Und aber da war es so und alle flippten aus. Also wirklich alle sind ausgeflippt. Klar habe ich mich auch gefreut, aber ich sehe heute noch Gunnar Dietrich umfallen. Das sehe ich heute noch vor mir. Das ist nicht schön. Also ich habe selber Aufstiege auch mal nicht geschafft. Yeah, ja? Also das sind Momente da. Ich habe mitgefühlt. Also ich hatte großes Mitgefühl in dem Moment. Natürlich fällt einem dann jemand um den Hals oder da freut man sich auch, aber ich wusste gar nicht so richtig. Ich kann mich aber an dieses Gefühl wirklich noch sehr präsent erinnern.
Spannend. Ja. Aber inzwischen, die Ludwigshafener sind ja selber inzwischen haben sie es mit vielen schönen Erinnerungen. Wenn ich allein an den letzten Nicht-Abstieg denke, also brutaler kannst du dir eine schöne Erinnerung nicht malen, als die es Ende der letzten Saison gemacht haben.
Aus unserer Sicht nicht unbedingt, weil wir ja die Gegner waren, die dann am letzten Tag da diesen Ball verloren haben.
Ihr wart hautnah dabei, ja.
Ja, das war echt bitter. Es fühlte sich so an, als wenn es genau so kommen sollte. Also war ja ganz heftig. Aber nochmal, da möchte ich auch dann sagen, also es gibt ja immer die Stimmen, die dann sagen, ja, die Mindener, die haben da auch nicht mehr richtig gekämpft. Wer das denkt, der soll sich das Spiel mal anschauen. Da gab es mehrere Rudelbildungen und wirklich, das war ein hochintensives Spiel. Und wir hätten nicht mehr geben können, als das, was wir da getan haben an dem Tag. Also das war absolut am Limit. Nochmal an die Adresse der Gummersbacher.
Ja, nein, das ist ja, ich finde auch eh, das hat jeder in der eigenen Hand und das ist auch immer Schwachsinn,
sowieso,
zu sagen.
Sowieso, das ist eh klar, aber auch trotzdem erwartet man natürlich in einem solchen Moment maximales Engagement und ich finde, meine Spieler haben das hundertprozentig getan. Da kann ich nichts irgendwie abreden.
Ja, jetzt zurück von den Ludwigshafen dann zu dir sozusagen. Du bist quasi ein ziemlicher Streber. Du warst der Beste deines Lehrgangs in deinem Abschlussjahr. Hat dir das was bedeutet?
Ja, also ich bin da hingefahren und wollte diese Lizenz haben.
Ja.
So bin ich da hingefahren. Ja, dann haben die am Ende tatsächlich eine, da gibt es sowas, so eine Art Siegerehrung am Schluss. Also eine Ehrung derjenigen, die besten Lizenzen da gemacht haben. Und für mich war es so, ich wusste klar, dass ich ganz gut war. Ich hatte ja meine Noten, hatte ich ja vorher. Aber also verstanden habe ich das auch wirklich dann erst in dem Moment, als ich als mein Name genannt wurde als letztes. Selbst als ich nur noch übrig war, hatte ich es nämlich verstanden. Also ich war wirklich sehr überrascht in dem Moment und Markus Bauer hat das super mit einem Zwischenruf relativiert, der war auch in diesem Jahrgang und der sagte, ist auch Frank, jetzt hast du gezeigt, dass du ein guter Trainer bist, jetzt musst du nur noch zeigen, dass du auch ein erfolgreicher Trainer bist und hat damit gleich das Ganze wieder eingeordnet für mich, weil das natürlich auch so ist, also diese Dinge, ja klar, ist das schön und ich habe diese Urkunde tatsächlich auch hängen zu Hause, weil das ist natürlich schon eine schöne Rückmeldung, das ist was, kann man auch stolz drauf sein, aber ein bisschen was reingesteckt natürlich, Arbeit, keine Frage, aber letztlich ist es... hilft es einem 0,0, wenn die Spiele nicht gewonnen werden. Das ist ja völlig klar. Also in der Bundesliga geht es darum, Spiele zu gewinnen und die Punkte zu holen, die man holen muss. Und das ist in jeder Situation so. Und da mich hat noch nie einer nach meiner Abschlussnote gefragt.
Okay, ja, stimmt. Das ist geil. Sobald du deinen ersten Job dann hast, ne? War das so 10 Jahre ist das jetzt her, oder? Der Abschluss des Trainers?
2009. 2009, das war Hannover, das war zu Hannover-Zeiten. Ja.
Es ging ja dann ja weiter nach Magdeburg, ein Verein, der damals nicht so hoch in der Tabelle war, wie er es jetzt gerade ist, aber natürlich trotzdem eine Riesenwucht, eine Riesenhistorie, Meister geworden, so 10 Jahre bevor du dort warst, Champions League gewonnen und alles. Wie war das, diesen Schritt vom damals noch kleinen, beschaulichen Hannover in diese Handball-Hochburg zu machen?
Ja, das war verrückt. Das war total verrückt. Damit habe ich natürlich auch, also überhaupt nicht gerechnet. Das muss ich ganz klar sagen, mit so einer Möglichkeit, dass so eine Möglichkeit aufkommen könnte, habe ich nie drüber nachgedacht. Also wirklich nie erwägt irgendwo. Und als ich diesen Anruf bekam oder diese Möglichkeit bekam, da aber ich bin nicht der Typ, der Verträge nicht einhält, aber ich hatte noch einen Vertrag in Hannover und bin dann tatsächlich zu Bernd Gessler und habe gefragt, ob das geht, ob die dem zustimmen würden oder ob wir da zusammenkommen können. Und seine erste Reaktion war sofort natürlich, dem Macher von Hannover ja zu der Zeit, das machen wir. Ja, also natürlich kannst du da hingehen, wenn das dein Traum ist, dann tu das. Ne? Ich werde dir da nicht im Weg stehen. Ja, und dann bin ich da hingekommen und hatte natürlich, ehrlich gesagt, auch keine Ahnung, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Was, ich dachte immer hier so, in Minden werden die Leute Handball verrückt oder würden sich mit Sport identifizieren, ja. Aber das ist natürlich, da gibt's, ich habe ja vorhin schon mal den Unterschied zwischen Ost und West angesprochen. Ja. Im Osten würde diese Frage nie gestellt werden, ob der Trainer ein Profi ist. Ja. Selbstverständlich ist das ein Beruf, ja. Ja. Dementsprechend ist natürlich auch die Identifikation mit dem Verein und mit den Ergebnissen des Vereins, mit dem Erfolg des Vereins.
Davon hängt
mehr als die Laune ab. Davon hängt alles ab dort. Und das habe ich so noch nie erlebt. Also an keinem anderen Ort, mit welcher Wucht das auch dann in beide Richtungen.
Positiv wie negativ.
Positiv wie negativ, ja. Absolut. Bestes Beispiel, mein Nachbar, der hat mich in den ersten Monaten, das war ein schwieriger Umstand für mich, immer mit einer Geste begrüßt, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist. Wenn wir gewonnen hatten, dann stand er da mit erhobenem Daumen. Wenn er im Garten stand vorne und seine Hecke geschnitten hat oder was auch immer. Und wenn wir verloren hatten, dann stand er da mit gesenktem Daumen. So wie Nero damals, ja, wie der römische Kaiser so ungefähr. Ja. Und es hat mich wahnsinnig gestört am Anfang. Ich hatte da große Schwierigkeiten mit. Weil es für mich natürlich so nach Hause kommen, ist ja auch eine private Situation. Und da war für mich so am Anfang eine Grenze überschritten. Nachdem ich ihn dann besser kennengelernt hatte, war alles in Ordnung. Okay. Und auch ehemaliger Leistungssportler. Das ist die Kultur gewesen. Das war so und da lernt man natürlich auch damit dann umzugehen. So, aber ich hab wahnsinnig viel da gelernt in der Situation, wahnsinnig viel erlebt. Tolle, super geile Momente, ja, wo die ich nicht missen möchte, die Spitze des Profitrainers sind für mich. Und dann natürlich mit dem Ende auch Situationen, ja, die man als Trainer sicherlich auch erleben muss. Nicht unbedingt muss, aber die man unweigerlich erlebt. Ne? Wie läuft so eine Entlassung oder wie läuft so eine Phase, in der dann der Erfolg ausbleibt, in der dann die Diskussionen aufkommen, in der dann zum Beispiel Carstens Rausrufe in der Halle herrschen. Ja? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie der Weg bis dahin war. Der ging eigentlich immer nur nach oben.
Ne, ja, genau.
So, und auf einmal finden die Leute das nicht mehr so toll, was man macht. Und da muss man dann erstmal, da schluckt man dann ganz schön. Ja. Und da wird man dann auch in seinem Selbstverständnis erstmal ein bisschen erschüttert.
Ja.
Und das hat, das war auch schwer. Also das habe ich nicht einfach so aus dem Anzug geschüttelt. Da habe ich mit Sicherheit auch auf bestimmte Situationen dann nicht mehr so souverän reagiert oder so gute Entscheidungen getroffen, wie das vielleicht in einer etwas positiveren Situation gewesen wäre. Ne? Also ich habe schon auch gemerkt, allerdings das erst natürlich später, also nachdem ich dann zu Hause war sozusagen, wie sehr ich da drin war und wie sehr ich auch im Hamsterrad war, ja, also dass ich immer mich nur noch um dieses Spiel gedreht habe. Und ich bin Wochen später noch am Schreibtisch, habe ich gesessen, habe irgendwas vorbereitet für Vorträge oder sowas, die ich dann viel gehalten habe, bin ich hochgeschreckt, aber ich habe den nächsten Gegner ja noch gar nicht vorbereitet. Ja, also
obwohl ich schon
wochenlang raus war, ja, also das war eine ganz irre Situation, ne? Also wir haben in der Zeit, so von 11 bis 13, war ich ja noch Co-Trainer der Nationalmannschaft. Wir haben Europacup gespielt mit Magdeburg. Das heißt, wir sind viel unterwegs gewesen, haben die Liga ganz normal gehabt, Pokalspiele und so weiter. Das heißt, wir waren ständig unterwegs. Und wenn wenn sonst die Phasen waren, in denen die Nationalspieler nur unterwegs waren, dann war ich halt da mit unterwegs. Das heißt, ich konnte mich dann auch nicht so um mein Team kümmern oder auch meine Akkus ein bisschen aufladen. Aber das merkt man eben dann erst hinterher tatsächlich auch, ne? Und auf jeden Fall hat mir das nochmal ganz deutlich gezeigt, dass man auf sich selbst achten muss. Dass man sich selbst wirklich auch immer wieder schützen muss, mit sich selber absolut im Reinen sein muss. Es gibt immer Phasen, in denen ist man hochbelastet, in denen muss man richtig Gas geben. Aber dann muss es auch wieder Phasen geben, in denen man einen Schritt zurückgeht, den Gang rausnimmt und sagt, so, jetzt muss ich aufladen, sonst ist irgendwann nichts mehr da.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. War mir von vornherein in der Theorie klar. Aber in der Praxis muss man dann auch Mechanismen entwickeln und Dinge entwickeln, mit denen das dann auch lebbar ist. Ja?
Und war das, was würdest du sagen, also, oder kann man das überhaupt so sagen, woran es in Magdeburg ist, ja das einzige Mal, dass du bisher einem gescheitert oder wie man es nennen will.
Kann man schon so sagen, es ist gescheitert.
Kannst du, war das der Akku irgendwann zu leer oder worauf würdest du es zurückführen?
Also wir haben bis zu meiner Entlassung, Freistellung 86 Ausfälle gehabt von Spielern. Ja, das ist das bedeutet Spieler, die in einem Spiel nicht gespielt haben. Mhm. Bis zum 16.12. damals. Also erste Halbserie. Also
in der Hinrunde ist 86
Spieler, die an einem Spieltag nicht spielfähig waren.
Hä, das ist ja gefühlt die Hälfte, oder?
Ja, das stimmt, aber gefühlt. Es ist so, ich habe da, na, das habe ich, da habe ich Aufzeichnungen zu. Das habe ich, mir natürlich gemacht. Das
ist immer nur den halben Kader
im Wenn du so willst. Wir haben Leute nachverpflichtet, die sich sofort verletzt haben. Ja, wir hatten dann einen Kader am Ende von gefühlt 20 Leuten. Ja, weil eben Leute ausgefallen sind, die Position Kreis. Gab's gar nicht mehr. Deswegen kam dann irgendwann Thomas Knorr dazu.
Mhm, okay.
Der hat am Kreis gespielt da für uns, was er ja in seiner Schlussphase in Hamburg auch gemacht hat.
Aha.
Und das ist natürlich ein Aspekt, aber der Aspekt, den ich gerade benannt habe, also der ist für mich der entscheidende. Ja, also so im Nachgang jetzt in der Auswertung all dieser in der ganzen Zeit und in all den Dingen, die ich so danach verändert habe, ist es auf jeden Fall so gewesen, dass ich dass ich einfach zu wenig vielleicht auf darauf geachtet habe, dass ich kreativ bleibe, dass ich souverän bleibe, dass ich einfach den Überblick behalte. Ja. Was natürlich, wenn man jedes Spiel gewinnen muss, auch nicht ganz so einfach
ist. Ja, also, natürlich. Anspannung ist riesig.
Ja, das ist, und natürlich ist es in Magdeburg so, das Ziel dort ist, dass man mit 17-jährigen, in Magdeburg geborenen Spielern, vom SCM ausgebildeten Spielern, die Champions League gewinnt, zu den Eintrittspreisen von 1996. So, ja, das ist der Anspruch. So. Und das ist ein bisschen schwierig. Ja, dass man da die eierlegende Wollmilchsäure für braucht, ist sowieso klar. Ja. Aber na klar, hat es dann am Ende auch wirklich bei mir ganz sicher auch nicht mehr gereicht. Ich war nicht mehr bereit, auch die Signale zu erkennen, sondern habe dann meinen Weg sehr, sehr, sehr eng verfolgt. Es gab damals immer die Diskussion um zu viel Krafttraining. Mhm. Ich war der Meinung, dass das der Weg ist zu der Zeit. Mhm. Ja, und wollte einfach das gesamte Team auf ein neues Level heben und damit eben und da habe ich dann auch die eine oder andere Einheit mehr gemacht, wo ich schon gesehen habe, dass die Spieler nicht mehr ganz so schnell sind, nicht mehr ganz so spritzig sind. Mhm. Aber ich habe mir einfach eingebildet, dass wir das hinten raus dann wieder auffangen können. Das, ne? Okay. Aber es hat sich eben anders, es hat sich ganz anders dargestellt dann am Ende. Und das war mit Sicherheit auch ein Fehler in der Zeit. Ja? So, und da habe ich die Kurzfristigkeit oder die Kurzfristigkeit der Sichtweise dann auch mit Sicherheit auch unterschätzt. Also man muss ganz klar, man muss in Magdeburg Spiele gewinnen, man muss in Kiel Spiele gewinnen, aber man muss auch in Friesenheim Spiele gewinnen und auch in Minden und auch in Wetzlar.
Ja.
Man muss überall Spiele gewinnen. Es sind nicht immer alle. Ja, die Zahl der Spiele und die Bedeutung der einzelnen Spiele, die ist unterschiedlich bei den einzelnen Vereinen, aber gewinnen muss man überall.
Ja.
Also der Druck ist immer da. So, die Frage ist, wie geht man dann damit um? Was macht man an Maßnahmen?
Ich glaube, man hat schon einen Eindruck gekriegt, wie schwer Magdeburg zu bändigen ist sozusagen für einen Trainer. Warum dann noch parallel dazu das deutsche Co-Traineramt?
Ja, also Moment, also schwer, ja, das ist jetzt die Endphase, ne? Also und na klar,
am Anfang. Oder was das für eine große Aufgabe ist.
Ja, erstmal habe ich am Anfang nur gesehen, wie toll das ist. Ich habe am Anfang nur die schönen Momente erlebt. Ich habe die Mannschaft auf Platz 11 übernommen. Wir sind am Ende Siebter geworden und haben uns für den Europacup qualifiziert. Das war für 3 Jahre später geplant.
Mhm.
Ja,
mhm.
Wir haben zu Hause die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen. Wir haben den THW Kiel geschlagen in der Saison. Wir haben in Flensburg gewonnen. Gegen Flensburg zu Hause gewonnen. Also das waren Momente, die sind schon, wenn man das in Magdeburg oder auch auswärts mal erlebt hat, ist das eine tolle und geile Sache, ja, überhaupt keine Frage. Also es ging eigentlich immer nur bergauf. Und heute würde ich sagen, damals die Argumente waren ganz klar, ich habe noch nie international gespielt, ich bin kein Nationalspieler gewesen als Spieler. Mhm. Dieser Club ist aber ein internationaler Club, der hat den Anspruch, international zu spielen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man auch den internationalen Handball kennenlernt.
Ja. Mhm.
Ja? Also, dass man einen Einblick kriegt. Und da fand ich die Co-Trainer-Position eigentlich ideal, weil man eben nicht in der vollen Verantwortung steht. Ich habe immer gesagt, also im Grunde ist das so fast wie Urlaub. Der Unterschied zwischen Co-Trainer und Cheftrainer.
Ach so, okay.
Ja, das ist eine so große Diskrepanz, dass klar habe ich zu tun und ich hatte auch Aufgaben und bei einem Turnier ist es schon auch mal ein bisschen mehr, ja, aber bei den Lehrgängen ist es wirklich übersichtlich, ja, was man da zu tun hat. So, ja. Ja, also das ist jetzt nicht, aber man ist natürlich trotzdem wieder unterwegs. Man beschäftigt sich mit Handball und so weiter. Mhm. Aber ich fand, dass es eigentlich für den SCM auch gut war, ja, dass der Trainer, der vielleicht nicht über diese internationale Erfahrung verfügt, dass er sich die aneignet auf diesem Wege, wo er doch mehr klar habe ich Aufgaben gehabt, aber das ist wie Hospitieren letztlich. Ja? Man ist dabei, man sieht sehr viele Dinge, aber man ist nicht vorne in der Verantwortung. Also es war eigentlich für mich eine ideale Situation. So, aber ich muss auch sagen, bisher war mir Handball bis dahin nie zu viel. Also es war nie irgendwas zu schwer, was diesen Job angeht. Also insofern auch eine gewisse Hybris. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich schaffe das schon irgendwie. Ja, während der Zeit habe ich nie das Gefühl gehabt, ich kriege das jetzt nicht hin. Aber letztlich hat die Qualität so gelitten, dass wir die Ziele nicht mehr erreichen konnten. Also war da was falsch.
Ja.
Ne? Ganz sicher, an welcher Stelle auch immer.
Aber ist interessant, weil also gab jetzt auch um Robert Weber, als er gegangen ist, die Diskussion, ne, der erstmal nicht in die Hall of Fame könnte, weil er keinen internationalen Titel hat. Also da sieht man schon, ich kann es jetzt gut verstehen, das, was du meintest mit dem, als Magdeburger Trainer sollte man irgendwie international aufgestellt sein. Ja, also jetzt, den Gedanken hatte ich noch gar nicht, aber kann ich jetzt gar nicht.
Für mich war das völlig klar und war in der Zeit eben präsent, sehr präsent.
Wir können noch mal wir haben noch eine Sprachnachricht, diesmal aus der Magdeburger Zeit. Hast du schon eine Idee, wer das sein könnte?
Nee.
Dann hören wir einfach rein. Es sind zwei geteilte. So, wir hören erstmal Part 1 und dann besprechen wir das.
An Frank habe ich in seiner Zeit in Magdeburg am meisten geschätzt. Seine Akribie, sein unbändiger Fleiß, bestimmte Sachen vorzubereiten, akribisch zu arbeiten, über Grenzen zu gehen. Ich glaube, dass uns da zwei Dinge auch unglaublich vereint haben in der Zeit, wo er Trainer war und ich Spieler. Das war der unbändige Wille, Spiele zu gewinnen. Diese Siegermentalität, dieses unbedingt siegen zu wollen, vielleicht auch mal je zornig zu sein oder sehr, sehr unzufrieden sein über Tage nach bestimmten Niederlagen. Da haben wir uns schon unheimlich gut ergänzt. Trotzdem weiß ich auch einzuschätzen, dass für ihn die Zeit mit mir als Spieler vielleicht nicht immer einfach war, weil ich in meinen letzten Jahren steckte, wusste, dass es bald zu Ende geht und wusste vielleicht auch schon, dass der Weg irgendwann mal auf irgendeine Tätigkeit neben dem Spielfeld hinausläuft und ich da vielleicht schon vieles hinterfragt habe, vieles wissen wollte, auch andere Dinge vielleicht anders gesehen habe. Ich hätte mich damals nicht als Spieler haben wollen. Aber er hat das im Umgang wirklich, wirklich super gemanagt und super hinbekommen.
Ich glaube, erkannt hat ihn direkt jeder. Es ist der heute diesen Riesenverein trainiert, Bennett Wiegert. Spannend, das, was du vorhin schon mal angedeutet hattest, ne? So dieses Unangenehmsein als Spieler, weil man so viel Fragen und Diskussionen hat, was du über dich sagst, sagt er jetzt über sich.
Und
sich im Vergleich zu dir, als du sein Trainer.
Und er hat recht. Also er hat absolut recht. Der erste Streit, an den ich mich erinnere, mit einem Magdeburger Spieler, wo ich eine Grenze aufzeigen musste, war mit Bennett.
Ja.
Also war ich noch ganz genau im Trainingslager in Naumburg. Da wollte er unsere Deckung nicht spielen, also unsere Deckung, die dann unsere Deckung wurde, die ich dazu machen musste.
Okay.
Und er hat dann aber tatsächlich in der Folgephase das als einer der Besten hinbekommen, auf der Halbposition offensiv zu verteidigen. Ähnlich wie wir es heute gesehen haben. Heute ist es schon etwas anders geworden, aber es hat sich natürlich weiterentwickelt in den letzten 10 Jahren. Aber die Grundidee ist nach wie vor dieselbe. Und als Benno das dann verstanden hatte, was wir da wollen und wir dann auch natürlich erfolgreich damit waren, klar, da war das alles okay. Aber ich musste am Anfang einmal wirklich ja, einen Kampf austragen. So, und dann wurde es aber alles gut. Also das war schon so, dass er schon auch kritisch war. Benno war auch immer der Typ, der in einem Aufwärmspiel ganz sicher, ganz instinktsicher den Fehler in der Regelung gefunden hat. Also wenn man denkt sich gerne, also ich denke mir gerne Spiele aus, Aufwärmspiele, so. Und das sind noch neue, und die haben natürlich kein internationales Regelwerk, in dem jede kleine Situation geregelt ist. Und ganz sicher hat Benno immer die Schwachstelle des Spiels sofort entdeckt.
Hat er was von Stefan Raab, wie der sich bei Schlag den Raab immer, er hat immer nach irgendwelchen Regellücken gefragt, ja, die er dann vielleicht für sich ausnutzen könnte.
Also so, meinetwegen. Also das weiß ich nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Da weiß ich jetzt nicht Bescheid über den Stefan Raab, aber ja. Benno war ein solcher.
Okay.
Ja.
Okay.
Aber also nochmal, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, das glaube ich auch. Er hat mir dann, glaube ich, letztlich auch nicht übel genommen, dass ich seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte oder ihn als Spieler so nicht mehr haben wollte, sondern ihn als Trainer gesehen habe. Mhm. Das war für den Verein damals extrem wichtig, dort neue Besetzung, neue Gesichter zu finden, auch in den anderen Positionen. Mhm. Ich finde, er macht tolle Arbeit in Magdeburg, ist sehr erfolgreich dort, hat den Pokal gewonnen, ist kurz vor der Champions League, sage ich immer. Ja. Also es dauert nicht mehr lange, irgendwann ist es passiert, und das ist natürlich das, wonach in Magdeburg wirklich jeder lechzt.
Ja, dass sie wieder am großen Thron arbeiten können.
Ja, auch zu Recht. Also der Club gehört da rein, das ist keine Frage, aber es gibt eben nur wenig Plätze. Also die Konkurrenz ist mörderisch.
Das ist ja für die Bundesliga fast brutal. Also eigentlich sind die zwei ja schon zu wenig. Ja. Waren noch mal drei, das war gefühlt schon wenig. Zwei ist natürlich jetzt echt brutal. Ne? Ich meine, Kiel muss jedes Jahr, also ist eigentlich nur ein Platz frei, wenn man so sagen will.
Ja, aber auch die Kieler haben ja jetzt ihre Phasen gehabt, ne, in denen sie nicht dabei waren. Richtig? Also es gibt immer Umbrüche, es gibt immer Situationen. Man kann den sportlichen Erfolg gerade auch im Handball eben nicht kaufen. Kann man nachfragen in Paris. Man muss da Zeit investieren, man muss gute Arbeit leisten, konsequent gute Arbeit leisten, und in Magdeburg wird das gemacht, in meinen Augen.
Jetzt hast du ihn schon gelobt, jetzt hören wir mal, was er über deine Arbeit hier sagt, der Bennett Wiegert.
Ich beobachte das auch so sehr, was er in Minden macht und wie er es macht. Ich bin Fan davon, wie er Minden da führt, den Umgang mit jungen Spielern immer wieder entwickelt, immer wieder für Überraschungen auch in der Liga sucht, da einfach großen Respekt war, und bin auch sehr dankbar, habe ich nie einen Hehl draus gemacht, für die Zusammenarbeit. Die 3 Jahre, die wir fast zusammen in Magdeburg hatten, da habe ich bestimmt unheimlich viel gelernt, bestimmt mehr als er. Dafür nochmals danke.
Oh, du schüttelst so ein bisschen den Kopf zur letzten Aussage.
Ja, also klar, also bestimmt haben Spieler auch was gelernt, und Benno sicher auch, aber für mich war das sicherlich eine der prägendsten Stationen, an denen ich gearbeitet habe, und was ich da gelernt habe, ist also das ist schwer zu vergleichen. Aber es ist so, dass Trainer tatsächlich auch eine Menge lernen, glaube ich. Es ist nicht so, dass wir da mit einem fertigen Konzept irgendwo reingehen und dann sagen wir, so machen wir es, und dann wird es auch so gemacht. So ist es ja nicht. Also das ist vielleicht eine Vorstellung, ja, die man hat, aber so ist es nicht, sondern man muss permanent nach Wegen suchen, wie man die Idee, die man in seinem Kopf hat, tatsächlich auch am Ende auf dem Feld sieht. Und da lernt man unterwegs eine Menge, weil man eben eine Menge Irrtümer auch begeht.
Ja. Ich habe einen schönen Satz von Schwalbe, den hat er auch hier im Podcast gesagt. Ich glaube irgendwie so, ich war in meinem ersten Jahr ein dermaßener Lehrling, irgendwie so hat er es gesagt, also auch darauf, er hat eigentlich nur gelernt und konnte noch gar nichts in Anführungszeichen, sondern musste diesen Job Learning by Doing quasi irgendwie begreifen.
Ich glaube, Schwalbe ist ja auch direkt in den Profibereich eingestiegen, ist ja nicht gleich bei Wallau eingestiegen?
Ja, genau, also, als Spielertrainer und dann diesen Übergang.
Wahnsinn, also das ist Hardcore, also absolut, und da bin ich sicherlich einen anderen Weg gegangen. Aber er ist natürlich auch eine andere Person, eine andere Persönlichkeit, hat eine andere, ganz andere Erfahrung in der Liga gehabt. Wahrscheinlich wäre es für ihn schwierig geworden in der Oberligamannschaft.
Als ehemaliger Nationalspieler und so wirkt das irgendwie vielleicht erstmal nicht passig dann
auch. Man hat auch andere Werte. Also ich bin heute sehr dankbar dafür, dass ich alle Facetten des Handballs sozusagen kennengelernt habe, von Minis bis Erwachsenen und von Landesliga bis zur Nationalmannschaft. Also bis zu internationalen Turnieren. Ich glaube, es muss, eine Bandbreite ist gut, oder eben man wird direkt dort eingesetzt, wo man sich am besten auskennt. Das ist eine gute Chance und die hat Schwalbe ja auch sehr, sehr gut genutzt. Ich habe großen Respekt vor seiner Arbeit, denn ich glaube, es ist mit der erfolgreichste Vereinstrainer, den wir hatten in den letzten Jahren. Denn er hat alle Titel gewonnen, die es gibt. Ja, und da gibt es nicht so viele, die das von sich noch behaupten können.
Absolut, ja. Leider auch mit einem etwas unschönen Ende, aber das ist dann.
Aber das ist ja, glaube ich, nicht in seiner Verantwortung zu suchen. Großartig, ja. Denn dieser Club da pleite geht und dann die Dinge da nicht so laufen. Ja, okay, das ist nicht so schön.
Ja. Ein letztes Thema würde ich gerne noch mit dir besprechen, weil da gibt es von dir tolle Aussagen so zu, die ich sehr spannend finde. Ich nehme jetzt mal die eine raus. Ich sage meinen Spielern immer, wenn ihr euch so prügeln dürftet, wie wir früher mit euren Körpern heute, würde es jedes Wochenende Tote geben.
Das klingt echt martialisch. Ich habe das so gesagt, das stimmt. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal bereut. Also, der Grundgedanke ist der. Ich finde, dass die Spieler heute, ich finde es nicht, sondern das ist definitiv so, das sind heute bessere Athleten als wir früher. Ja. Da laufen Maschinen rum, die sind unfassbar gut austrainiert, sind wahnsinnige Kraftwerte, sind unglaublich schnell, sind dynamisch, ausdauernd. Also alles, was man braucht, das haben diese Leute. So, und dazu haben sie noch neue Bewegungen gelernt, mehr Dynamik in ihren einzelnen Aktionen. Man sehe sich nur mal das Tempospiel an. Ja, Pitti hat bei einem Trainerlehrgang mal, Klaus-Dieter Petersen, eine Arbeit vorgestellt über die Entwicklung des Tempospiels von den 90ern bis heute. Und ist, glaube ich, angefangen mit heutigen Szenen, ja, und dann zurück in die 2002er Zeit, hier, wo Lemgo dann die schnelle Mitte damals total revolutioniert hat und auf höchstes Niveau gejatzt hat, wo wir schon gedacht haben, das war damals schnell, das war langsamer als heute, als jedes normale Team, ja. Man sieht das ja in den vergleichenden Bildern dann wirklich hervorragend, wie langsam das denn doch noch ist. Ich habe selber dagegen gespielt. Wir sind gelaufen wie die Verrückten und haben es nie geschafft, das zu verteidigen. Ja, also Lemgo war zu der Zeit für uns unerreichbar. Und dann ging es nochmal zurück. Die besten Tempospielteams der 90er waren Magdeburg und ich glaube, Gummersbach war damit beteiligt, klar, mit Pitti selber. Ja, die waren die Gegner da in der Zeit, irgendwann in den 90ern. Und das sah aus wie Standhandball. Also das war wirklich, als wenn einer auf Zeitlupe gedrückt hätte. und da sage ich jetzt eben, und die waren mit Sicherheit auch der Meinung, dass sie schnell unterwegs sind und am Limit sind. Und da meine ich eben, wenn da noch dieselben Regeln gelten würde oder dieselbe Regelauslegung, wie sie heute teilweise gemacht wird, dann entsteht da ja dann prallen da Leute aufeinander mit Mitteln und Dingen. Also da würde es sicherlich mehr Verletzungen geben. Und das will auch keiner sehen. Also das ist auch ganz klar. Ja. Ich bin ein Fan davon, ich finde es so gut, wie es jetzt ist. Ab und zu würde ich mir ein bisschen mehr eine etwas großzügige Linie der Schiedsrichter wünschen. Daran sieht man vielleicht, wie alt ich bin. Aber grundsätzlich, weil ich einfach meine, da unterscheiden wir uns zu anderen Sportarten. Aber unter dem Aspekt, dass wir alle Spieler und vor allem die besten Spieler durch die gesamte Saison durchbringen wollen. Es ist absolut notwendig und sinnvoll. Der Fußball hat es uns vorgemacht. Ja, da wurde in den 80er Jahren auch getreten wie verrückt. Gerade auf die besten Spieler. Heute gibt es gar keinen Kontakt mehr. Ja, ist quasi ein kontaktloser Sport geworden. Zumindest wenn ich das so sehe. Für mich ist das... Ist
im Vergleich zu Handball würde ich es unterschreiben.
Klar, aber auch zu den 80er Jahren. Also es gibt einfach, es gibt keine ungeahndeten Fouls, weil natürlich auch alles aufgezeichnet wird. Jedes Ding wird aus jedem Winkel irgendwo betrachtet und für mich ist es körperlos geworden. So, was auch okay ist, weil der Sport wird total schnell. Ich gucke gerne Fußball. Ich bin Fan und finde es super, was da passiert ist. Das ist alles cool. Aber das unter dem Hintergrund, finde ich, muss man diese Aussage so ein bisschen sehen. Die ist natürlich viel zu martialisch. Keine Frage.
Aber eine herrliche Ansage. Die muss ich einmal vorlesen. Ja. Was mich abschließend noch interessiert, was glaubst du denn, wo es hing? Also reden wir jetzt nur von der Anzahl der Tore. Ich meine, in den 80ern war ein 20-18 ein normales Ergebnis. Jetzt, als ich Flensburg gegen Zagreb unter der Woche gesehen habe, habe ich mir die Augen gerieben. 20-18, da wirst du ja fast verrückt, wie wenig Tore das sind. Ne? Sind wir irgendwann dann so, dass der Handball 45-40 ausgeht, weil die immer noch schneller rennen? Oder wo laufen wir da hin? Was glaubst du?
Es gibt ja so Wellen, nicht? Also, wenn wenn sich der Angriff entwickelt in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel 2002, schnelle Mitte, dann hat sich auch die Zahl der Angriffe entwickelt. Man sprach damals von Highspeed-Handball. Lukas Sedarusic hat das geprägt, diesen Satz, dieses Wort. Und da gab es dann Spiele mit 88 Angriffen. Mhm. Ja, wo ich sage, wir sind heute bei 51, 52, wenn es mal langsam ist, 46, 54, 55 ist dann schon viel. Wenn du in die 60er kommst, dann hast du wahrscheinlich gegen Oberligisten gespielt und 20 Gegenstöße gelaufen. Ja, ja. Also das ist schon dann nochmal zum Teil anders gewesen. Aber da ging es nicht um die Geschwindigkeit des Laufens, sondern da ging es mehr um die Ballbesitzzeit. Es wurde einfach schneller abgeschlossen. Mhm. In der Hoffnung, dass Tempospielaktionen immer eine höhere Quote haben als Positionsangriffsaktionen. So, und da ist man so ein bisschen von ab wieder. Das hat sich zurückentwickelt, das sieht man auch an den internationalen Turnieren. Klar, die internationalen Turniere sind immer Fingerzeige, aber da muss man eben auch sehen, die spielen eben zum Teil, was weiß ich, 7 Spiele in 10 Tagen. Ja, wie soll man da so etwas durchhalten? Das ist unmöglich. Ja. Das geht nicht, zumindest nicht in einem mit einem Tempospielkonzept, was alle 6 Spieler beinhaltet. Das ist nicht machbar in der Kürze der Zeit. So, und was natürlich für uns durchaus machbar ist. Ja? Also wir wollen schon versuchen, noch mehr Abschlüsse aus dem Tempospiel zu generieren. Das ist schon unser Ziel. Aber wir sind da noch nicht so weit, wie wir sein können. Ne? Also da wird sicherlich noch was gehen. Also gerade für Mannschaften, die auf einem anderen Niveau unterwegs sind. Ja, also jetzt auch für die Flensburger oder Kieler, klar machen die Unterschiede damit, aber die gehen nicht permanent 60 Minuten Tempo, weil sie eben super viele Spiele haben.
Ja. Ja, vor allem, und Tempowechsel ist ja auch oft das, was für den Gegner am allerschwersten ist. Ja, ne? Wenn er nie weiß, wann rennen sie und wann rennen sie nicht. Weil wenn sie dann mal nicht rennen, dann hörst du vielleicht auch auf, so schnell Rückzug zu machen. Ja. Und dann kriegst du es gleich wieder um die Ohren. Ja, ich glaube, wir können noch lange weiterquatschen. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach den Schnitt und kommen zur letzten Rubrik, zur Hand aufs Herz. Das ist quasi unsere Schnellfrage-Runde. Ein paar offene Fragen, ein paar Entweder-Oder-Fragen. 7 Stück sind es auf jeden Fall, passend zum Handball. Okay. Was war für dich die beste Ausrede, die mal jemand für eine Trainingsabsage gebracht hat? Also ich komme nicht ins Training, weil die du je gehört hast. Gibt es da irgendwas, was raussticht?
Fällt mir jetzt nichts ein. Da fällt mir jetzt...
Kam nicht mal einer sowas wie, meine Cousine dritten Grades hat Geburtstag, deswegen bin ich.
Ja, okay, wie gesagt, ich habe Kinder trainiert aber für eine C-Jugend oder für einen E-Jugendspieler ist der 75. Geburtstag der Oma oder der Tante oder was auch immer, das ist nicht seine Entscheidung, ob er jetzt zum Training kommt oder nicht.
Das kann ich
nicht nennen, das sagt die Mama, ja, du musst da jetzt hin, wir müssen da jetzt hingehen.
Ich kann dir nur ein Beispiel sagen, uns war es so, wir hatten ein Quali-Turnier zu spielen. Ich hab was.
Ich hab was. Aber das war nicht, das war noch schlimmer. Das war nicht zum Training. Und ich war nicht Trainer, das war mein Mitspieler. Mein Mitspieler hat gesagt, Bezirksmeisterschaftsvorrunde 1985 in Oldenburg, in Wilhelmshaven war das, mit Oldenburg, da hat mein Mitspieler gesagt, ich muss zum Vorkonfirmationsgottesdienst, weil, wenn ich da nicht hingehe, werde ich nicht konfirmiert. Und wenn ich nicht konfirmiert werde, bekomme ich kein Geld. Und dann kann ich mir keine Musikanlage kaufen. Der war Schlagzeuger in einer Heavy-Metal-Band. Und die Musikanlage war zentral für sein Leben. Und er war ein sehr, sehr guter Spieler. Ein super Spieler. Unser Team bestand nicht aus so vielen richtig guten Leuten und er war ganz sicher einer der besseren. Und das werde ich nicht vergessen. Also das hat mich schwer getroffen, weil das wäre in meiner Welt so nicht vorgekommen zu der Zeit.
Und was keiner weiß, er ist jetzt der Schlagzeuger von Motorhead.
Nein, ist er nicht. Ich glaube, er spielt nicht mehr Schlagzeug, hat das irgendwann dran gegeben. Er war ein ganz begnadeter Spieler mit einem unfassbaren Armzug, weil er auch noch Tennis gespielt hat und und Schmerzen kannte er auch nicht. Also der war schon ein guter Spieler.
Also bei mir war das so, 2002, Finale, WM, Deutschland, Brasilien, was ja tragisch ausgegangen ist. Ja. Ich habe Fußball immer geliebt, aber für mich, wenn ich selber Sport machen konnte, da war ich zum Glück noch so in dem Alter, nicht so wie heute, wo ich lieber gucke und drüber rede. Da mussten wir ein Quali-Turnier spielen. Es gab einen, für alle anderen war klar, dass sie kommen, aber es gab einen, da haben wir schon gemerkt, okay, da ist irgendwas komisch und der hat schon, würde das schon wahnsinnig gerne sehen. Und dann sind wir aber auseinandergegangen, letztes Training, da war eigentlich klar, er kommt. Und dann kommt am Samstag früh, ich glaube, es war ein Samstag, der Anruf, ja, seine Oma hat heute Geburtstag, deswegen kann er nicht kommen. Mhm. Und dann wussten wir natürlich auch alle, ja, als ob ihm das jetzt erst eingeht, der hat dann echt gesagt, er guckt lieber dieses Fußball-WM-Finale gegen Brasilien, als mit uns die Quali zu spielen.
Unfassbar. Also, unfassbar, der hätte, also wenn der in meiner Nähe gewesen wäre, das hätte ich nicht akzeptiert. Da wäre ich sehr nachtragend.
Ja, wir waren auch alle, wir waren ziemlich, also da war ich erst 12, ja, 12 war ich, ja. Aber wir waren alle relativ angesäuert.
Ja, ja, na klar.
Deine Auszeit und Halbzeit ansprachen. Lieber laut und emotional oder ruhig taktisch?
Oh, das kann man nicht sagen. Also das gibt beides natürlich. Ich habe es da vorhin versucht, so ein bisschen klar zu machen. Es gibt Aufgaben, die gelöst werden müssen. Und wenn das Problem der Leistung in der Halbzeit oder bis dorthin in den Aufgaben zu finden ist, dann sprechen wir über Aufgaben. Dann sprechen wir ruhig und taktisch sozusagen. Mhm. Wenn der Punkt aber zum Beispiel bei mangelndem Einsatz oder mangelnder Leidenschaft oder Aggressivität zu suchen ist, also im emotionalen Bereich, dann muss man vielleicht dann auch anders.
Ja.
Also ich glaube, als Trainer muss man sowieso vieles beherrschen, sehr vieles beherrschen, sehr viele Knöpfe drücken können, egal mit welchem Spieler ich spreche oder in welchen Situationen ich mit welchem Team spreche. Also auch Teams sind einfach unterschiedlich, reagieren auf, also hier in der Anfangsphase in Minden habe ich immer gedacht, wenn ich versucht habe, vor dem Spiel emotionale Situationen zu schaffen, also eine Heißmachrede sozusagen zu halten, dann hat das in Magdeburg vorher überragend funktioniert. Mhm. Und in Hannover auch. Und in Aurich auch. Mhm. Aber hier hat das nicht funktioniert. Hier war das immer zu viel und hat die Leute, es hat nicht funktioniert.
Sind sie hibbelig geworden? Oder?
Das habe ich nicht im Detail dann am Ende nochmal hinterfragt oder analysiert. Ja. Es hat auf jeden Fall nicht zu dem geführt, wie ich das so kannte. Und dann habe ich das ein bisschen anders gestaltet in Zukunft. Okay. Also man muss auch mit dem, natürlich, sich auf das Team einlassen, mit dem man zu tun hat und deren Sprache, deren Code versuchen zu entschlüsseln und deren Code zu treffen. Und deswegen kann man das, glaube ich, so tatsächlich in diesem Fall nicht sagen. Mhm.
Ich finde es eh immer bewundernswert, wie ihr heute erst habe ich Mike Machulla wieder danach gefragt, wie ihr in so heißen Situationen so ruhig bleiben könnt. Der war irre ruhig er hat dann aber hinterher im Interview zugegeben, er hat eigentlich gekocht, aber weil er gemerkt hat, dass seine Jungs schon flatterige Hände haben, ist er bewusst ruhig geblieben. Das finde ich ist schon dann schon die hohe Kunst.
Mike ist natürlich auch eine richtig coole Sau. Das muss man ja auch mal sagen.
Ja, ne? Also der steht da wie eine.
Man muss sich mal überlegen, was der erlebt hat in den letzten zwei Jahren. Ja, der ist in seinem ersten Trainerjahr deutscher Meister geworden mit Flensburg, die jahrelang nur
Vizemeister geworden. Und war schon entlassen nach dieser Klatsche in der Champions League. Ja. Hab ich mal mit ihm drüber geredet. Ja. Das haben ihm ja viele so übel genommen, obwohl es einfach am Ende nur ein scheiß Tag war, muss man echt sagen.
Ja. Naja, finde ich super. Also es ist sowieso toll, wie sich auch die Qualität und auch die Zahl der deutschen Trainer verändert hat in den letzten Jahren. Als ich angefangen bin, 2009, als ich reinkam, da gab es, ich glaube, 5 oder 6 deutsche Trainer in der Bundesliga. Mhm. Einer davon war Petko, weil er einen deutschen Pass hat. Also und die anderen waren Ausländer.
Ja. Jetzt muss man ja eher von überall. Überlegen, ne?
Jetzt ist genau andersrum. Genau. Ja, heute haben wir ein umgekehrtes Verhältnis und das freut mich sehr. Das hat mit Sicherheit auch mit einer absolut verbesserten Trainerausbildung zu tun. Also da ist in den letzten Jahren unfassbar viel passiert. Die Leute, die heute auf den Lehrgängen sind, ich bin da ja auch ab und zu nochmal als Referent tätig sozusagen, das ist eine ganz andere Qualität von jungen deutschen Trainern, als das bei uns damals
war. Ist toll zu hören. Apropos Jungen und Qualität und Talent und so, wer hat denn die größere Zukunft vor sich? Juri Knorr oder Marian Michalczyk?
Oh, ich hoffe, dass sie beide eine super Zukunft vor sich haben. Also beide sind ganz anders, also unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Handballer auch, ganz unterschiedliche Handballer. Mhm. Aber beide haben sicherlich die Chance, allerhöchste Weihen zu erreichen in diesem Sport.
Ja, das wäre ja das Beste, wenn es mit beiden zusammen funktioniert. Ja. Kannst du einen benennen, über den du sagen würdest, das ist der beste Spieler, den ich bisher trainiert habe?
Ja. Das ist schwierig.
Man merkt schon an der Nachdenkzeit, dass das scheinbar eine schwierige
Frage ist. Ja, das ist schwierig, weil das ist immer so, was ist objektiv gesehen oder...
Nee, rein von deinem Gefühl. Das war mein Bester.
Also Bartosz Jurecki in Magdeburg. Wenn man da mal das Gesamtpaket nimmt, ich habe ihn ja meistens im Angriff eingesetzt oder hauptsächlich im Angriff eingesetzt, der konnte aber auch richtig gut verteidigen. Aber wenn er überhaupt einen Schwachpunkt hatte, war das vielleicht insgesamt die Ausdauer. Ja. Deswegen haben wir uns immer auf das konzentriert, was für uns am wichtigsten war, und Abwehrspiele hatten wir genug noch.
Ja.
Aber Bartosz war schon richtig, richtig gut. Es gibt viele, die wirklich gut waren. Also Jonatek war auch ein wunderbarer Spieler.
Aber wenn es seine erste war, man soll ja da dem ersten Gefühl trauen.
Ja, es war der erste Name auf jeden Fall.
Ja. Gibt es was dich als Trainer, haben wir glaube ich auch schon mal angerissen, richtig wütend macht? Wenn jemand seine Aufgabe nicht erfüllt, hatten wir vorhin schon. Ich denke zum Beispiel an sowas wie die Szene, Lukas Meister war es ja, glaube ich, ne, den du einmal auf die Bank beordern musstest in der Saison, weil er, glaube ich, am Diskutieren war mit den Schiedsrichtern oder so. Ist das so ein Klassiker, wo du sagst, das geht für mich gar nicht, da werde ich sauer?
Na klar, in dem Moment stellt er ja sein Ego, seine Diskussion, seinen Disput da mit dem Schiedsrichter über uns, über unseren Erfolg. Und das, also sobald einer alleine wichtiger ist als das Team, dann das geht nicht, das ist Verrat.
Ja, ich sehe auch gleich, wie sich deine Miene da verfinstert. Kriegt man fast Angst hier.
Nee, ja, das sind auch so Momente, wo, ne, Jekyll und Hyde, Juri hat es ja besprochen. Ja. Ne? Also das finde ich auch nicht so schön. Also das ist, weil dafür arbeiten wir alle. Ja. Wir arbeiten alle dafür. Wir stecken alle unglaublich viel da rein. Ich sage immer, Leute, das ist mein Leben. Ihr verratet mein Leben da gerade. Ja, also so geht das nicht. Ne? Also, und euer ist ja auch. Also ja. Ihr investiert auch alles, was ihr habt, da rein, dass wir hier erfolgreich sind. Ja. Und wir einigen uns darauf. Ihr habt alles, jeder hat das Recht, seine Zweifel zu äußern und seine Vorschläge zu machen und so weiter. Aber wenn wir in ein Spiel hineingehen, dann gibt es für die 60 Minuten keine Diskussion. Dann muss man einfach der Linie folgen. Ja? Jeder hat seine Freiräume und jeder hat auch unterschiedliche Rollen. Aber die sind zu erfüllen. Innerhalb der Freiheitsgrade muss man sich bewegen. Und wer da diese Räume verlässt, das kann ich nicht gut haben. Das ist wirklich dann ein Moment, der sehr kritisch ist. Und weil dann wird es irgendwann beliebig.
Ja. Ja. Ja.
Und dann kann ich auch eine Kiste Bier hinstellen, Fußball rein und dann besprechen wir ein paar Sachen und dann.
Ja. Hat er nichts mehr mit Profi.
Nein, das Handball hat nicht, genau, tun, ne? Das hat nichts mit Profi. Das ist disziplinlos und solche Dinge, die will auch keiner. Das will niemand. Das will auch niemand von den Mannschaftskameraden, das will auch niemand sehen in der Halle. Das ist einfach, wenn jemand seinen Job nicht macht, das ist doof.
Ja. Wir wissen, also ich wünsche ja natürlich, dass es hier in Minden noch eine lange weitere Geschichte gibt, aber wenn es nochmal einen großen Anruf geben würde. Würdest du den lieber für den neuen Trainerposten aus Kiel oder aus Flensburg kriegen?
Also, das gibt's doch nicht. Es gibt einen Club, der Club war, wo ich sagen würde, das wäre wirklich nochmal eine Idee und nochmal etwas, was outstanding wäre, und das ist tatsächlich Flensburg.
Ja, wirklich. Ja, noch höher als Kiel.
Schon immer gewesen, und nochmal, das ist ja natürlich eine äußerst unprofessionelle Aussage, ja, in dem Moment, das ist mir schon klar.
Das haben wir sehr gerne.
Ja, genau. Aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach schon immer mit Flensburg sympathisiert habe, und zwar zu Zeiten, als es noch Weiche Handewitt hieß.
Okay.
Ja, also
das ist einfach für und dich erst der Kindheitstraum so ein bisschen.
Da haben die noch zweite Liga gespielt oder waren so ein Abstiegskandidat immer hin und her, und ich kann mich einfach mit dieser Mentalität, die da oben herrscht, für mich ist das immer so eine Nummer gewesen, sehr abwehrorientiert, sehr kämpferisch, sehr teamorientiert, ja, das war ein diese, Für mich waren Flensburger Teams immer maximal teamorientiert. Also die Gedanken, die ich gerade besprochen habe, da würde man mit einem Flensburger nie drüber reden müssen. Also das ist für die völlig klar.
So zumindest sind wir zweimal Meister geworden.
Das ist gerade, zumindest mein, ja, zweimal Meister, das ist ja jetzt das Aktuelle. Ja, aber für mich ist das so eine Art Tradition. Mit den Kielern hat man immer dieses Siegergehen angeeignet oder irgendwie, da hat man Witze drüber gemacht bei den Flensburgers, die das eben nicht haben oder dass die immer nur Vizemeister werden und so weiter. Aber die haben diesen Gedanken des Teams gehabt und dieser Verbundenheit, das finde ich, ich weiß nicht, das finde ich gut. Also das ist mein Bild davon, aber ja, also nochmal, Situation stellt sich ja nicht, deswegen, weil es so weit weg ist, deswegen äußere ich mich dazu und ich finde das schon ganz, ganz geil. Auch wenn man da in die Halle kommt, so wie die Atmosphäre da ist, das ist anders als in Kiel. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Kiel ist toll, ne? Da fahren letztes Jahr meine jungen Spieler hin und machen Fotos so ungefähr. Das ist dann auch was, wo ich mal ein bisschen nervös werden könnte. Aber in Flensburg habe ich sofort das Gefühl, so, hier ist Handball, hier spielen wir Handball und hier wird gemeinsam gegen uns gekämpft heute. Mhm. Na, das ist eine Arena. Mhm. Ja, so, und da kann ich gut mit. Ja. Ja. Nee, außerdem, ich super. Außerdem sagen die da auch abends noch Moin. das kenne ich auch so, also so bin ich ja auch aufgewachsen. So. Und, kann man in die PK gehen und egal zu welcher Uhrzeit Moin Moin sagen, finden alle gut. Ja.
Schön, die kleinen Dinge im Leben. Ne? Ja. Nein, damit nimmst du ja Minden oder so auch nichts weg, aber das finde ich super, dass du das so offen und ehrlich beantwortest. Eine letzte noch, da waren wir ja vorhin schon mal. Wir haben mit der Hallenthematik angefangen, jetzt schließen wir auch so ein bisschen damit. Wenn du dir eine Halle einfach so nach Minden verpflanzen dürftest aus der Handball-Bundesliga, welche würdest du dann ernehmen, wenn sie sagen würden, die steht jetzt bereit, das ist eure neue Halle?
GTEC Arena, inklusive Publikum.
Ah, okay, das ist der andere, okay. Ja. Die beeindruckt dich am meisten so oder hat für deine Zwecke die beste?
Ja, schon. Flensburg ist auch gut, keine Frage. Also das ist natürlich, das habe ich ja gerade beschrieben, aber die wenn man Sensationen schaffen will, wenn man etwas Herausragendes leisten will, dann braucht man so einen Katalysator.
Ist ja auch kein Zufall, dass irgendwie die Großen gefühlt immer da verlieren, ne? Und ihre, ich weiß nicht, Kiel hat letztes Jahr dort in Anführungszeichen die Meisterschaft
verloren. Ich glaube, Flensburg hat 10 Jahre nicht mehr in Dings gewonnen. Also in Magdeburg. Ja, das ist, da entstehen... Da entstehen Kräfte. Ich erinnere mich an das Spiel Rhein-Neckar-Löwen im 2010, als ich da hinkam. Das war vierter Spieltag, also zweiter Heimspieltag. Mhm. Erste Heimspiel war vor 3.500 Zuschauern gegen Großwaldstadt, weiß ich noch genau, mit 10 gewonnen. Aber die Leute waren alle unzufrieden, weil wir erst eine Viertelstunde vor Schluss uns abgesetzt haben.
Ja.
Okay, gut, ja, ist so offensichtlich. So, und dann zweites Heimspiel gegen Rhein-Neckar-Löwen. Wir liegen erstmal schön 5-1 hinten, haben keine Chance und also kommen kaum zum Zuge. Das war diese Wahnsinnzeit hier mit Olafur Stephansson
noch. Wo sie die riesen Individualisten alle hatten.
Unglaublich, ja. Und dann kämpfen wir uns aber in dieses Spiel rein und ich sage, ab der 40. Minute, da gehen wir, dann wir sind schon etwas früher in Führung, aber da, ja, entwickelt sich eine Verbindung zwischen Halle und Mannschaft, dass ich sage, an dem Tag hätte uns niemand geschlagen. Keine Mannschaft auf der ganzen Welt ab der 40. Minute. Problem ist natürlich dann in die 40. zu kommen gegen halt die anderen richtig guten Mannschaft. Aber da ist eine, da gab es eine Kraft und eine Power. Das ist, ja. Hab ich nie erlebt. Sowas.
Das ist Gänsehaut, ne?
Ja, Gänsehaut, das ist auch, man, wie wichtig das auch ist, wie wichtig Emotionen, was Emotionen machen kann dann so mit einer Gruppe. Ja. Nicht mit einem Einzelnen, sondern mit einem Haufen. Ja. Ne? Also der dann auf einmal Dinge macht, hast du im Training nicht gesehen. Ne? Also das haben wir so nicht gemacht, ja. Aber das passiert dann einfach, ne? Weil das richtig ist.
Ja. Sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch. Die ominöse, mal vergessene, jetzt wieder immer gestellte nach dem Gast, den du uns mal empfehlen würdest. Hast du jemanden, wo du sagst, mit dem solltet ihr euch mal die Zeit nehmen und lange über Handball quatschen hier im Podcast?
Ich bin immer überrascht. Es gibt so viele spannende Leute. Seppel Hinze.
Mhm. Der BHC-Trainer.
Ja. Und Kai. Kai hat natürlich auch viel zu sagen.
Kai Wandschneider.
Ist für mich auch einer, der musst du aufpassen, kommst du nicht viel zu Wort.
dann läuft das Gespräch genau richtig. So soll das sein. Ich bin also, ja nicht hier zu reden.
Ja, also die beiden haben sicherlich viel zu sagen. Ne? Kai hat hat eine Wahnsinnskarriere auch hingelegt da in der Bundesliga. Es gibt nicht so viele Trainer, die so lange in der Bundesliga unterwegs sind und dann auch mindestens ja bei zwei Vereinen waren. Und Seppel hat einfach, finde ich, eine tolle Arbeit da geleistet beim BHC und hat eine Sichtweise auf Handball, die ich weiß gar nicht, ob da alle so schon verstanden haben, wie er das so sieht. Mhm. Nicht? Also ob das alle schon so
durchdrungen haben. Ich glaube, seit letztes Jahr sind sie ordentlich auf dem Radar. Ne?
Auf dem Radar, da ist genau. Keiner vorbeigekommen. Genau, das ist schon klar. Aber ich sehe trotzdem immer noch so Fragezeichen oder wie machen die das eigentlich?
Ja,
also
ja, ja.
Und das hat eigentlich ganz, 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 ganz viel mit Sebastian Hinze zu tun.
Mhm. Sehr gut. Müssen wir das mal ergründen. Damit alle hier bei Hand aufs Herz verstehen, was beim BHC so abgeht. Über Minden haben wir eine Menge gelernt, über dich, Frank Carsten, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Mir auch sehr. Das war ein tolles Gespräch, ein langes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch sehr gefallen. Ich glaube, man konnte wirklich in die Tiefen, nicht nur deiner Karriere. Wie lange sind wir denn? Oh, haben wir wirklich die 2 Stunden gekratzt, du liebe Güte.
Du liebe Güte.
Das ist ein neuer Rekord. Haben wir jetzt sogar Finn Lemke weit in den Schatten gestellt. Mhm. Aber so soll das sein.
Ja, okay.
Das war ein großer Spaß. Frank, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ich danke euch fürs Zuhören. Abonniert das Zeug hier. Erzählt es gern allen, dass es diesen Handball-Podcast gibt. Teilt das Zeug und hört das nächste Mal wieder rein.